Herzlich willkommen zu der Folge, in der wir uns dem Thema widmen, dem wir so lange sehr erfolgreich ausgewichen sind. Arena. Wir sind aber nicht ohne Grund ausgewichen, sondern weil wir also absolut gar keine Ahnung von der Map haben. Daher habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Bevor wir jedoch dazu kommen, wie immer der Hinweis, wenn ihr unterstützen möchtet, was wir hier tun, könnt ihr das auf Steady machen. Für wenig Geld im Monat gibt es Zusatzmaterialien zu den Folgen und Build-Orders von uns. Wenn ihr mit uns und anderen über die Folgen und das Spiel diskutieren wollt, könnt ihr das auf unserem Discord-Server tun. Der Link dazu, auch zu Steady und unserer Homepage, befindet sich in der Folgenbeschreibung. Auf der Homepage gibt's außerdem auch eine Seite mit dem Newsletter, den wir dank eurer fleißigen Unterstützung seit wenigen Monaten haben. Und noch ein kleiner Hinweis, wir haben ja kürzlich unsere Technik geupgradet und sind nach wie vor dabei, das Optimum herauszuholen, was mit sehr viel Herumprobieren und Umstellen verbunden ist. Und ich musste leider im Nachhinein merken, dass meine Einstellungen zum Zeitpunkt des Interviews nicht optimal waren und ich daher ab und an mal etwas knistere beim Sprechen. Aber wie ihr am Intro schon hören könnt, mittlerweile sind die Einstellungen weitaus besser und ich komme in der Folge sowieso nicht so viel zum Reden. Und mit diesen Hinweisen auf ins Thema. Wer unseren Podcast schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich mich selbst nicht als besonders schnellen Spieler einordnen würde. Meine Stärken sind wohl eher Makro- und Decision-Making. Und all das, sollte man meinen, klingt, als müsste Arena genau mein Ding sein. Doch das ist es nicht. Im Gegenteil habe ich bisher noch gar kein Verständnis für die Begeisterung dieser Map aufbringen können. Und meine Winrate ist auch bestenfalls bescheiden. Aber ich bin dem Ganzen trotzdem weiterhin offen gegenüber und möchte heute die Unternehmung beginnen, mich der Karte ein bisschen anzunähern. Und zwar nicht alleine, das habe ich genug versucht und bin genug gescheitert, sondern mit Mjölnir, der mir hoffentlich die Grundlagen und auch darüber hinausgehendes nahebringen kann. Hallo, schön, dass du hier bist.
Einen wunderschönen guten Abend, freut mich ebenfalls.
Erstmal ein bisschen zu dir selber. Wer bist du als Spieler und vor allem die spannende Frage, wie kamst du zu Arena? Warum sitze ich jetzt ausgerechnet mit dir hier?
Als Spieler bin ich jemand, der schon seit sehr, sehr langer Zeit dabei ist, noch deutlich vor den Zeiten von DI, zu den Beginnen von Woobly und teilweise noch Game Ranger. Und dementsprechend natürlich bin ich auch nicht mehr der Jüngste, nähere mich jetzt auch schon mit sehr, sehr großen Schritten den 30. Und in dem Alter merkt man, wie es dir eben auch geht, dass man nicht mehr der Schnellste ist und das Decision-Making immer wichtiger wird. Und die Geschwindigkeit muss man versuchen, ein wenig zurückzuschrauben, wenn man mit den jungen Hüpfern mithalten möchte. Und tatsächlich ist es genau so, dass zu Beginn meiner Spielzeit ich sehr viel Arena gespielt habe, deswegen, weil man ja schon Mauern hatte. Das heißt, die unangenehme Feudalaggression fiel damals weg und man konnte in Ruhe bis zur Imperialzeit boomen und in Woobly in der 4 gegen 4 New Player Lobby entspannt seine Wirtschaft aufbauen, seine 40 Paladine zusammensammeln und dann konnte man kämpfen. Und das hat Spaß gemacht und deswegen habe ich damals angefangen, Arena zu spielen, überwiegend in Teamgames. Aber mit der Zeit haben sich die Präferenzen verändert. Man hatte Spaß am 1 gegen 1 auf Arabia und man hat dann auch Spaß am 1 gegen 1 auf Arena bekommen.
Und jetzt hattest du mir in einem Vorgespräch schon mal gesagt, dass du mittlerweile vor allem sehr gerne sehr viel Arena spielst. Wie ist das denn gekommen, dass du, ich sag mal, Arabia bis zu einem gewissen Grad den Rücken zugekehrt hast?
Das hat überwiegend damit zu tun, dass ich nicht mehr die Zeit habe, meine Präzision auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Also ich habe viel Arabia One-on-One gespielt und da bis 1975 Rating gepiekt. Das war irgendwann vor einem Jahr. Und dann nicht mehr die Zeit gehabt, so intensiv weiterzuspielen. Und dann hat sich natürlich gezeigt, die Fähigkeiten auf Arena, die überwiegend darauf beruhen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sind nicht so sehr abhängig davon, dass man die Geschwindigkeit hat. Natürlich, Geschwindigkeit hilft immer, aber man kann es auch ohne schaffen. Und deswegen ist einfach der Skill auf Arena besser gealtert als der Skill auf Arabia, wo schon kleine Miss-Micro-Schritte doch dazu führen können, dass man ein Spiel verloren hat, das zumindest spieltheoretisch völlig in Ordnung war.
Okay, ja, das kann ich vollkommen verstehen. Arena ist da vergebender. Ich musste auch immer dran denken, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgst. Es gibt ja Dave mit seinem Controller-Player-Account, der auch seine Maps immer ganz spezifisch danach aussucht, zu was er mit dem Controller fähig ist. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man ist nicht mehr so schnell, um mitzuhalten, dann kann man da ähnlich wohl rangehen.
Ja, absolut.
Gibt es denn für dich irgendeine besondere Strategie, wo du sagst, das hier ist es, was ich gerne mache auf Arena, wenn die Map lädt, freue ich mich, das zu tun? Eine Lieblingsstrategie?
Lieblingsstrategien wechseln. Und Arena ist eine überraschend vielfältige Karte dafür, dass sie doch eigentlich sehr eingeschränkt wirkt. Und deswegen habe ich nicht wirklich eine Lieblingsstrategie. Aber angenommen, ich müsste mich jetzt auf eine festlegen, würde ich sagen, es ist meine Lieblings-Civ, die Kumanen, die mit einem 2-TC-Boom starten, deswegen auf Arena einzigartig sind und eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnen, wie der Gegner auf einen selbst reagieren kann und andersrum natürlich auch einen selbst zwingen, sich immer wieder neu anzupassen auf verschiedene Ansätze des Gegners.
Sind die Kumanen auf Arena nur mit dem Boom stark oder würdest du auch sagen, die Feudalzeitrammen haben Potenzial?
Die Feudalzeitrammen haben ein gewisses Potenzial, ich würde sagen in Teamgames vor allem. Im 1 gegen 1 bin ich der Meinung, dass ein Kumanenspieler, der mit Rammen eröffnet, das Spiel niemals gewinnen sollte, wenn sein Gegner fehlerfrei spielt. Das ist ganz vergleichbar mit Tower Rushes, auf die wir bestimmt später noch zu sprechen kommen. Auch hier würde ich sagen, dass der Tower Rush eine Strategie ist, die nur dann funktioniert, wenn der Gegner eine Mischung aus einer schlechten Karte hat und zusätzlich Fehler macht. Nur dann kann man mit einem Tower Rush gewinnen.
Okay.
Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Persian Douche, den man auf Arabia manchmal sieht. Auch das ist eine Strategie, die nur dann funktioniert, wenn der Gegner Fehler macht.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und jetzt ist es so, wenn ich Arena spiele, ich mache Fehler. Nur Fehler gefühlt. Und egal, was mein Gegner tut, er wird gegen mich gewinnen. Ich wurde schon ständig Tower Rushed, gecastled, dropped. Oder ich weiß gar nicht, was ich schon für verrückte Sachen erlebt habe. Und ich habe das Gefühl, egal was ich dagegen tue, es ist falsch. Zum Beispiel, es gab eine ganze Weile, da wurde ich so viel gecastle dropped und habe dann immer meine komplette Eco verloren, dass ich einfach angefangen habe, pauschal im Dark und im Feudal Age schon auf Stein zu gehen, um einfach für den Fall ein eigenes Castle bauen zu können, was okay ist, wenn mein Gegner mich castle droppt. Und wenn er es aber nicht tut, bin ich total weit hinten dran, weil ich jetzt so viel auf Stein war. Und all das sind Sachen, ich weiß einfach nicht, wie ich mich dieser Map annähern soll. Also, ich habe einfach das Gefühl, egal was ich tue, es ist falsch. Wie würdest du denn jemandem wie mir raten, da ranzugehen, wenn man irgendwie das Spiel an sich ganz gut beherrscht, aber überhaupt keinen Zugang jetzt zu dieser Map findet?
Ich denke, das ist eine Frage der Herangehensweise. Auf Arabia hast du ja sicherlich auch eine Herangehensweise. Wie würdest du denn beschreiben, dass du dich auf ein 1 gegen 1 Arabia vorbereitest? Sagen wir mal, es ist Minute 4, du hast deine Karte gescoutet und du hast deine Ressourcen gefunden und dein Gegner hat dich nicht gelähmt. Und jetzt ist die Frage, wie würdest du an der Stelle jetzt an das Matchup herangehen?
Auf Arabia gehe ich dann scouten, gucke, was mein Gegner vorhat. Ich kann ja in Minute 4 und kurz danach anhand der Villager, die er auf bestimmten Ressourcen hat, schon genau sehen oder zumindest mal einschränken, was seine Strategie sein wird. Ich kann gucken, 3 auf Holz, aha, wird eher Scouts, 4 deutet auf Archer hin, vielleicht noch ein Thrush oder Man-at-Arms davor. Am Mühlentiming kann ich erkennen, wann jetzt ein Thrush vielleicht kommt. Ich kann auch immer mal wieder seine Gold-Tiles anklicken, um zu gucken, ob da was fehlt für einen Thrush. Also Optionen habe ich da und das fehlt mir einfach auf Arena komplett. Und ich glaube, das ist somit mein größtes Problem mit der Karte, dass ich zumindest gefühlt sehr blind fahre, weil ich zwar ein Wissen darüber habe, was meine Zivilisation kann und auch was die gegnerische kann, aber dieses Wissen beruht natürlich bis zum gewissen Grad sehr stark auf anderen Maps. Und selbst wenn ich eine Ahnung habe von Late-Game-Kompositionen und weiß, auf welche Einheit nicht im Optimalfall in dem Matchup gehen sollte, hilft mir das aber immer noch nichts, wenn mein Gegner jetzt für mich vollkommen überraschend mit irgendeiner Strategie forward geht, macht dann einen Tower Rush oder Castle droppt mich, weil all das Sachen sind, auf die ich auf Arena nicht vorbereitet bin und mich auch gefühlt oder zumindest mit meinem aktuellen Kenntnisstand nicht rechtzeitig vorbereiten kann, weil ich es einfach anhand meines Scouting nicht kommen sehe.
Ja, aber du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt, als du darüber gesprochen hast, wie du deinen Gegner einschätzt. Nämlich, du weißt, welche Strategien die gegnerische Civ of Arabia spielen würde. Nehmen wir mal ein klassisches Matchup. Du bist Hunde, dein Gegner ist Japaner. Womit würdest du rechnen? Du erwartest natürlich, dass dein Gegner entweder einen Drush into Archer spielt oder Man-at-Arms spielt. Du kannst deswegen schon wissen, wonach du suchen musst auf der Karte. Und auf Arena ist das überhaupt nicht anders. Das heißt, du hast eine Sif und der Gegner hat eine Sif und diese Sifs haben bestimmte Eigenschaften. Sie haben, ich würde es immer formulieren als, sie haben Power Spikes. Sie haben Momente im Spiel, in denen sie besonders effektiv sein können. Und jede Sif auf Arena hat diese Power Spikes. Und die Frage ist, wann sind sie und wann sind die eigenen Power Spikes vergleichsweise? Und davon ausgehend gibt es spieltheoretisch richtige Ansätze, die funktionieren sollten oder funktionieren können. Und es gibt Ansätze, die nicht funktionieren sollten. Also nehmen wir mal auf Arabia ein Beispiel. Angenommen, ich bin Franke und mein Gegner ist Brite. Dann wäre es kein besonders cleverer Ansatz zu sagen, aha, ich bin Franke, ich gehe jetzt Bogenschützen. Und dann erwarte ich, dass ich gegen den Briten gewinne. Weil ich weiß ja schon, der baut schneller Bogenschützen. Das heißt, schon mit Beginn feudal bekommt er einen Vorteil. Das ist sein erster Power Spike. Irgendwann kommen wir bei der Ritterzeit. Wenn wir bis dahin einfach nur beide richtig gut gespielt haben, ich vielleicht sogar ein bisschen besser mit meinen Franken, und wir beide Crossbows machen, dann hat der Brite wieder einen Vorteil, hat eine Reichweite mehr. Auf Arena ist das überhaupt nicht anders. Das heißt, wir haben zwei Sifs und wir überlegen uns jeweils, was ist die Strategie, die wir spielen wollen. Wo ist denn meine Sif, der gegnerischen Sif, mit ihrer am besten funktionierenden Strategie am ehesten überlegen? Und dann wird es interessant, weil wir dann zu den Mindgames kommen. Du hast ja schon gesagt, auf Arena kann man nicht so viel scouten. Man kann immer noch sehr, sehr viel scouten. Man hat außerdem die Hilfe des Scores, den man beobachten kann. Das kann auch helfen. Aber bei Zivilisationen, die bestimmte Stärken haben, kann man davon ausgehen, dass der Gegner irgendeine dieser Stärken nutzen wird. Und dann kann man überlegen, welche davon täte mir am meisten weh und wie würde ich das kontern.
Und wenn es jetzt aber unterschiedliche Strategien gibt, die eine Zivilisation verfolgen kann, also es gibt ja durchaus Zivilisationen, wo man sagen kann, einerseits haben die eine Unique Unit, die sich dafür eignet, dass man einen Castle Drop macht, aber die haben auch ein Potenzial zu boomen und später nochmal eine Chance. Wie habe ich jetzt da irgendwie eine Möglichkeit, mich auf das eine oder das andere vorzubereiten? Weil ich ganz oft dann in eine Situation komme, wo ich mir denke, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie wissen, was mein Gegner tut oder zumindest erahnen, was er vorhat, weil ansonsten habe ich entweder Stein gesammelt für gar nichts und er outboomt mich oder ich habe gleich ein Castle bei mir irgendwo und bin gefühlt erstmal ohne Verteidigung. Oder ist das ein Risiko, worauf man sich einfach einlässt, dass man sagt, wenn ich jetzt nicht selbst Castle droppen möchte, dann mache ich einfach meinen Boom und wenn ich dann die Burg vor meiner Base habe, dann versuche ich einfach dahinter zu wallen und beginne mit der Verteidigung eben dann, wenn er auch wirklich angreift.
Wenn du spezifisch auf den Castle Drop abzielst, dann würde ich sagen, sind wir schon einen Schritt zu spät im Spiel. Also natürlich muss man sich eine Strategie überlegen und potenziell muss man diese Strategie anpassen, aber ein Castle Drop passiert ja nicht einfach so. Um zu wissen, ob ein Castle Drop kommen wird, hast du ja schon frühzeitig Anzeichen. Du kannst es zum Beispiel an der Uptime sehen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal eine der besten Arena-Sifs, wenn nicht die beste Arena-Sif. Ich denke, Viper und Hera und andere Arena-Spieler, wie zum Beispiel Drakont oder Modri, werden sich da recht einig sein, dass es die beiden besten sind, Burgunder und Türken. Die beiden haben sehr viele Möglichkeiten, insbesondere die Türken. Und das macht sie so gefährlich. Sagen wir mal, wir können uns überlegen, welche sind denn die Strategien, die der Türke spielen könnte? Du hast schon gesagt, er könnte einen Castle Drop spielen. Und zwar gibt es dafür zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Er könnte einen Defensiv zu Hause spielen oder er könnte einen Offensiv spielen. Die beiden Möglichkeiten sind sehr verschieden, was die weitere Entwicklung des Spiels angeht. Baut er eine Burg vor deine Base und knackt damit deine Walls, hat er sehr viel mehr Schadenspotenzial, aber er hat auch sehr viel mehr Wirtschaft investiert, weil er ja mit den Dorfbewohnern nach vorne laufen musste und dabei das Risiko eingeht, dass er Schaden nimmt durch Gegenmaßnahmen durch dich Und zusätzlich muss er Loom entwickeln. Das heißt, er hat auch noch einen Dorfbewohner weniger. Also er hat einen großen wirtschaftlichen Schaden und den muss er aufholen, sobald er die Burg an seine Mauer baut. Deswegen würde ich sagen, wir gucken erstmal auf die Standard-Opener, die es grundsätzlich auf Arena gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine vollständige Liste ist. Es gibt durchaus Zivilisationen, die noch andere Tricks drauf haben. Aber so grundsätzlich denke ich, die Nummer 1 Strategie auf Arena, die am häufigsten gespielte, ist eine Form von Map-Control mit Scouts, manchmal mit Speeren, manchmal mit Weiterentwicklung der Scouts in Lightcav. Und dabei geht es darum, mit Mönchen die Reliquien zu sichern und gleichzeitig mit den Lightcavs den Gegner daran zu hindern, selbst Reliquien zu sammeln. Und das ist so die konservativste Herangehensweise an Arena. Und man merkt auch gleich schon, frühe Map-Control mit Spears und Scouts kann durchaus es sehr schwierig machen für einen Gegner, die Forwardburg zu setzen. Dann nehmen wir mal an, der Türke möchte eine Forwardburg setzen und geht deswegen, sagen wir mal, 24 plus 2 Castle Age oder vielleicht sogar 25 plus 2, je nachdem, was er vorhat. Im Follow-up kann es sein, dass er noch mehr Wirtschaft dafür braucht. Dann habe ich die Möglichkeit, bei einer vergleichbaren Uptime, sagen wir 24 plus 2 für Scouts Bier und Mönche, mit meinem Scout vor seiner Base mich zu bewegen und immer zu schauen, kommen denn Dorfbewohner in meine Richtung? Das wäre dann meine Scouting-Aufgabe. Sehe ich irgendwo eine Möglichkeit, dass er Dorfbewohner schickt? Gleichzeitig baue ich schon Speere und selbst Scouts auf dem Weg up to Castle. Und diese Speere und Scouts sind dafür da, zu sehen, ob er Dorfbewohner schickt und wenn er Dorfbewohner schickt, zu verhindern, dass die ihre Burg bauen können. Jetzt ist es häufig so, dass man zum Zeitpunkt, wo der Gegner seine Dorfbewohner schickt, allerdings erst, sagen wir mal, 2 bis 3 Scouts und 1, 2 Speere hat. Das reicht nicht, um die Burg zu verhindern. Wenn ich aber schon frühzeitig kommen sehe, dass er Dorfbewohner schickt, dann kann ich mit meinen Dorfbewohnern ihn schon entgegeneilen. Und dann machen wir einen großen Dorfbewohnerkampf in der Mitte der Karte. Mit dem Unterschied, dass ich Scouts und Speere dabei habe, was es mir sehr viel einfacher macht zu Micron. Ja, mag sein, dass ich noch keinen Loom habe. Aber wenn ich es nur schaffe, ihn zu verzögern und ihn dazu zu zwingen, seine Burg nicht an meine Mauer zu bauen oder noch lange in der Mitte der Karte zu kämpfen, dann komme ich Castle Age, mache Loom, kämpfe weiter und kann seinen ganzen Plan zerstören. Während ich dahinter Eco-Upgrades mache, Farms adde, zweites TC adde, während er jetzt 660 Stein auf dem Konto liegen hat, die er nicht einsetzen kann. Das wäre zum Beispiel ein klassischer Konter für eine Forwardburg von einem Türken. Ich meine mich zu erinnern, dass es kürzlich ein Spiel von Jordan gab gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber da hat auch ein Türke versucht, eine Forwardburg gegen Jordan zu bauen und ist genau daran, an dieser Reaktion gestorben. Er hat es noch geschafft, die Burg zu platzieren und auch die Villager einzuholen, aber Jordan hatte ja seine eigenen Dorfbewohner, hat dann einen Turm gebaut und damit die Burg verhindert und das Spiel beendet.
Ja, das leuchtet mir sehr ein. Ich habe jetzt mit meinem leichten Trauma, was ich über die letzten Wochen durch Castle Drops davongetragen habe, so ein bisschen unsere Struktur hier durcheinander gebracht. Aber wir kommen ja jetzt langsam in die Gebiete, wo wir über die Strategien sprechen. Und 2 haben wir ja jetzt schon angesprochen. Es gibt Zivilisationen wie eben gerade die Türken, die eine starke Unique Unit haben und dann mit einem Castle Forward extrem viel Potenzial Schaden zu machen. Und wie du gesagt hast, der Standard auf Arena, oder du hast es konservativ genannt und ich finde, das trifft es sehr gut, ist die Strategie, dass man Castle Age geht, auf dem Weg dahin klickt man hoch mit einem Stall, sodass man auch Scouts produzieren kann, ein paar Speere und dann wird mit Mönchen um die Mitte gekämpft und vor allem eben um die Reliquien. Was sind denn sonst so gängige Strategien, die man häufiger sieht und jetzt, wo du jetzt nicht sagen würdest, na gut, das macht mal 1-2 Mal aus Spaß, aber wirklich funktionieren tut es nicht.
Ja, wir hatten auch ja dafür schon ein Beispiel genannt, nämlich die defensive Burg. Man geht Castle, man baut sich zum Beispiel mit Türken eine defensive Burg und baut Janischare, die Unique Unit, und sammelt dann mit Janischaren und Monks Reliquien ein. Und Janischare sind deutlich stärker als die gegnerischen Lightcavs. Und deswegen bekommt man mit denen Map Control und kann potenziell alle Reliquien einsammeln.
Das nennenswert langsamer?
Das ist dahingehend langsamer, dass man natürlich nicht die gegnerische Base knackt. Mit der Burg schon. dass man dem Gegner deutlich mehr Zeit gibt, zu reagieren auf die Janischare. Aber auf der anderen Seite sorgt es natürlich dafür, dass man die eigene Wirtschaft besser intakt hält, weil die Dorfbewohner nicht so weit laufen. Wenn man es gut spielt, hat man Chancen, alle Reliquien zu bekommen. Und zusätzlich ermöglicht es einem potenziell dahinter weitere Dorfzentren zu adden und dann auch eine vernünftige Eco zu haben. Und solange man Militärpräsenz, ich denke, Map Control ist das entscheidende Wort hier, in der Mitte der Karte hat, ist es sehr viel einfacher, auf Dinge zu reagieren, die der Gegner tut. Denn man sieht es erstens kommen, zweitens kann man ein klein wenig Druck auf die gegnerischen Mauern ausüben und drittens hat man mit den Reliquien einen langfristigen Vorteil im Spiel, sodass es durchaus zu einer Strategie werden kann, zu sagen, ich baue defensiv Janischare, mit denen sichere ich mir die Reliquien, dahinter adde ich jetzt Dorfzentren, baue meinen Boom auf und obwohl ich weiß, dass mein Gegner natürlich 20 Villager mehr haben wird als ich, weil er schon die ganze Zeit boomt oder sagen wir mal, weil er einen Scout-Opener gespielt hat, den ich mit den Janischaren gekontert habe und jetzt natürlich besser in mehr Dorfbewohnern, mehr TCs kommt. Obwohl ich diesen wirtschaftlichen Nachteil habe und irgendwann in Early Imp sich ihm ein Fenster eröffnet, wo er potenziell Schaden an mir machen kann, ist meine Aufgabe in dem ganzen Spiel jetzt nur noch, nicht so viel Map-Control zu verlieren, dass ich am Platzmangel sterbe. Denn wenn das Spiel lange genug geht, habe ich 5 Reliquien und kann darauf bauen, dass auf die lange Sicht hinaus mir diese 5 Reliquien das Spiel gewinnen. Ist eine Möglichkeit.
Das heißt, man kann diesen Kampf um die Reliquien entweder auf die klassische Art spielen, mit Scouts oder Lightcav, oder eben, wenn sich das anbietet, von der Einheit her auch mit der Unique Unit. Und mich hat es gerade überrascht, dass du gesagt hast, dass wenn man das richtig macht, dann einem die Möglichkeit offen steht, sogar alle Reliquien zu bekommen. Und das überrascht mich deswegen, weil ich doch erwarte, dass man mit Scouts, gerade im Unterschied zu den Janitscharen, bisschen früher und mehr Map Control bekommen kann, weil die Scouts kann ich doch anfangen zu bauen, wenn ich auf dem Weg ins Castle Edge bin. Das heißt, ich habe direkt mehr davon, wenn ich ankomme und vor allem sind sie auch mobiler.
Ja, aber das vernachlässigt, dass der Türke ja schon eine Lightcav hat. Wenn der Türke es also schafft, in Feudalka einen Kampf zu nehmen und eine Lightcav zu haben, dann kann die Lightcav sehr effektiv verhindern, dass ein einzelner Monk eine Reliquie aufsammelt. Und sobald 2 Janischare auf dem Feld sind, sind die Scouts nutzlos.
Okay, ja, das leuchtet mir ein.
Das heißt, der Gegner kriegt maximal eine Reliquie. Wenn er 2 kriegt, hat man schon einen Fehler gemacht als Türke.
Wie ist es denn so im Allgemeinen, wenn ich jetzt so ein eher klassischeres Spiel habe und sage, okay, Kampf um Reliquien, entweder mit meiner Unique Unit oder wie üblich mit Scouts, wann gehe ich denn auf wie viele Towncenter dahinter? Also immer wenn ich das probiert habe, gelingt es mir im Normalfall im Castle Edge ein weiteres Towncenter zu bauen und mein Kloster noch. Einen Stall habe ich ja schon, aber ein drittes kriege ich nicht sofort gebaut, außer ich bin jetzt irgendwie Teutonen oder so und meine Felder sind gefühlt kostenlos. Wann gehe ich denn auf ein drittes und was man ja auch regelmäßig sieht, womöglich ein 4. Towncenter in diesem Fall?
Das kommt darauf an, wie ich mir vorstelle, dass das weitere Spiel abläuft. Häufig ist es ja so, dass man Castle Age geht und danach überhaupt kein Dorfzentrum addet, sondern einfach weiter Scouts produziert, Lightcav Upgrade baut, mehr Monks, mehr Spears und dann tatsächlich erst Minute 19 zum Beispiel oder 20 sein 2. Dorfzentrum addet. Und das passiert dann, wenn die Map-Control extrem wichtig ist. Wenn ich also Angst davor habe, dass mein Gegner nicht nur die Reliquien sammelt, sondern auch eine Position auf der Karte bekommt, die mich umbringen kann. Sagen wir mal, ein Türke eröffnet jetzt Lightcav und nicht Janischare. Und ich bin, sagen wir mal, Burgunder und eröffne auch Lightcav. Dann kann man jetzt erstmal sagen, spieltheoretisch gesehen hat der Türke einen Fehler gemacht. Warum? Er hat eine Strategie gewählt, die der Burgunder besser kann. Er spielt also das Gleiche, nur in schlechter. Jetzt ist die Frage, wie viel ist der Burgunder bereit zu investieren, um die Mitte zu kämpfen? Man könnte ja sagen, naja, ich habe mal schöne Eco, ich habe mein 2. TC direkt geaddet und ich adde relativ fix mein 3. und ich baue halt nur so ein paar Lightcaps, ein paar Spears vielleicht. Und wenn der Türke 4 Relics kriegt, da tut mir das auch nicht weh, dann baue ich einfach keine weiteren Lightcaps mehr nach Und dann soll der doch da draußen rumgurken und 4 Relics haben. Ich habe einen tollen Boom. Das wäre jetzt an der Stelle für den Burgunder potenziell sehr trügerisch zu sagen, naja, ich habe ein klein bisschen investiert, ich baue 4 TCs und ich boome. Denn der Türke hat jetzt Map Control. Möglicherweise hat er ein TC geaddet und hat jetzt 2. Möglicherweise hat er das gar nicht gemacht, sondern ist auch dahinter auf Stein. Und wird dann mit seiner Map Control mir eine offensive Burg und da als Follow-up fast Imp hinterher spielen. Die Frage ist also immer, wie sehr bin ich darauf angewiesen, dass ich Map Control habe, um zu überleben? Habe ich Angst davor, dass mein Gegner eine Map-Position bekommt mit potenziellem Imp-Timing, die mir schaden kann? Und das ist die Frage, die man sich stellen könnte, wenn man ein defensiver Spieler ist. Andersrum kann man sich auch die Frage stellen, wenn ich Map-Control habe, habe ich denn eine Möglichkeit, mit diesem Map-Control ein Follow-up zu spielen, das meinem Gegner es schwer macht zu antworten? Das heißt, wenn ich in den Schuhen des Türken bin und sage, mag sein, dass ich jetzt in Eco hinterher bin, weil ich nur ein TC bei Minute 20 geaddet habe, aber ich kriege dann da vorne diese Position, von der ich schon sein Main Gold sehen kann und wo noch ein Secondary Stein draußen ist. Und dann baue ich ihm bei Minute, sagen wir mal, 24 eine Burg vor die Nase und gehe imp. Dann noch einen Workshop dazu, ein paar Janischare und dann habe ich ja schon Husar, kriege ich umsonst. Dann baue ich mir eine Bombard Cannon und einen Trap und 5-6 Janischare habe ich auch. Und dann fällt es dem Burgunder auf einmal sehr, sehr schwer, wenn er 4 TCs hat und erst Minute 30 Imp kommt, irgendwas auf eine Minute 26 Imp mit Husar und Janischar zu antworten.
Das klingt jetzt, als könnte man mit diesem Opening eigentlich gar nicht viel falsch machen, oder? Also, wenn man nicht überinvestiert im Grunde, hat man von dieser Map-Control immer was. Und wenn das im Endeffekt nur die Reliquien sind, ich meine, den Castle-Drop kann man auch danach noch machen, wenn das die eigene Strategie ist. Und hat dann eben den Vorteil, dass einem nicht das passieren kann, was wir vorhin beschrieben haben, dass man dann in diesen Kampf reinkommt mit gegnerischen Villagern und man ist selbst ungedeckt, sondern man macht das eben mit dieser Map-Control. Das Timing ist vielleicht nicht mehr das gleiche, aber wenn ich mir jetzt so überlege, gerade für mich als jemand, der mit dem Ganzen neu ist, ich glaube, mir würde das so wesentlich besser gefallen und das war für mich noch nie etwas, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe, dass das Ganze sich natürlich verbinden lässt.
Wie sagt doch Viper gerne, the meta is the meta for a reason. Ja. Also es wird nicht deswegen gespielt, weil es so schlecht ist, sondern es wird deswegen gespielt, weil es sehr flexibel ist und weil es einen Kontakt zum Gegner gibt. Es ist wie beim Boxen, man kann sich ein wenig anfühlen, man kriegt einen Kontakt, man bekommt, wie formuliert man es am schönsten, man fühlt sich gegenseitig ab, man drückt gegeneinander und man kann abspüren, wo die Grenze liegt dessen, wo der Gegner bereit ist zu sagen, so weit gebe ich nach.
Ja.
Und an der Stelle ist es halt auch ganz interessant in Arena, dass man dadurch, dass man Mauern hat, da auch antäuschen kann. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man offenbar nur sehr wenig investiert und relativ normal Lightcap und Spears und ein paar Monks spielt, aber jetzt nicht überwiegend viele. In Wirklichkeit sammelt man dahinter aber eine Menge Ressourcen an und wird dann kurz bevor man Imperial geht, nochmal ordentlich Lightcap nachbauen und dann die Burg setzen. Der Gegner wird getäuscht. Er hat die ganze Zeit gedacht, das ist nur, naja, Standard. Wir haben die Reliquien contestet. Wir haben ein bisschen um die Map Control gekämpft. Jetzt haben wir beide noch 3-4 Lightcaps übrig, vielleicht 1-2 Spears, 1-2 Monks, aber eigentlich passiert hier nicht viel. Und dann taucht man auf einmal mit 10 Lightcap auf, holt sich das Map Control und setzt die Burg, wenn man die letzten 6 Lightcap zum Beispiel später gebaut und versteckt hat. Also da gibt es dann Möglichkeiten, den Gegner auch zu täuschen, auch in solchen Metagames, aber das sind dann die Feinheiten.
Ich glaube, gerade auf Arena ist sowas doch aber auch sehr stark eine Timing-Frage, oder? Wenn ich sowas machen möchte, das klingt für mich sehr fortgeschritten, dass ich dann einerseits das Timing erwische, dass ich genug Lightcap habe, um direkt die Map-Control zu erwischen, aber es darf auch nicht so spät sein, dass mein Castle nichts mehr macht, weil wenn mein Gegner dann auch auf Stein war, kann eine eigene Burg bauen und ist dann mit stärkerer Wirtschaft noch ähnlich in Imp, dann hat es mir auch wieder nichts gebracht.
Das ist richtig. Deswegen ist eine späte Burg etwas, das einen praktisch ins Fast Imperial zwingt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie eine späte Burg, die kein Fast Imperial hat, noch funktionieren kann. Und das ist ein grober Fehler des Gegners. Wenn er zum Beispiel Schaden an der Burg nehmen könnte, sich dessen nicht bewusst ist und trotzdem 4TC-Boom ohne Map-Control spielt. In dem Fall funktioniert das, aber es sollte nicht funktionieren.
Mhm. Bevor wir jetzt uns mal hier von der absoluten Meta mit dem Reliquien umkämpfen lösen und zu weiteren Strategien übergehen, hätte ich noch ein, zwei Fragen dazu. Und zwar erstmal, wir haben jetzt so ein bisschen über den wirtschaftlichen Aspekt gesprochen, wie man sich dahinter aufbaut und wie viel man da rein investiert. Aber was genau mache ich denn mit meinen Einheiten, wenn ich mich da ins offene Feld zwischen den zwei Basen begebe? Was mache ich mit den Scouts? Was mit den Speeren? Platziere ich die irgendwo strategisch oder sollte ich gucken, dass die meine Mönche decken?
Die Scouts sind ja stark gegen die gegnerischen Mönche. Das heißt, die Scouts sollten da sein, wo der Gegner seine Reliquien sammeln möchte. Die Speere sind gut gegen die Scouts, sollten also da sein, wo ich erwarte, dass der Gegner mich am Aufsammeln der Reliquien stören möchte. Das heißt, ich setze meine Speere neben meine eigenen Reliquien und versuche mit ihnen meine Monks zu beschützen. Und jetzt kommt die große Frage, schafft es der Gegner gleichzeitig, während ich mit meinen Scouts seine Mönche angreife, seine Monks mit seinen Spears zu beschützen? Und andersrum, wie läuft es auf der anderen Seite? Er möchte ja auch mit seinen Scouts meine Mönche angreifen. Es ist also ein Microspiel an der Stelle. Kann man offensiver spielen, indem man beide Seiten kämpft, oder man kann es paradoxerweise defensiver spielen. Paradox deswegen, weil ein defensiverer Ansatz ist, zu sagen, ich schicke meine Speere mit nach vorne. In dem Moment kann ich Kämpfe auf der anderen Seite nehmen, aber ich habe eigentlich keine Chance mehr, meine eigenen Reliquien zu sammeln. Deswegen, weil er mit einem Scout jetzt immer meinen Monk snipen kann, weil mein Speer vorne ist. Ist ein klein wenig paradox. Einfach deswegen, weil man ja sonst immer denkt, ich bin besonders offensiv, wenn ich alles vorne habe. Aber ein guter Arena-Spieler betrachtet das als Einladung dafür, dass man eigentlich gar keine Reliquien sammeln möchte, sondern nur Angst vor Micro mit kleinen Gruppen hat.
Wie ist denn generell so die Logik beim Reliquien-Sammeln? Ich muss da gerade dran denken, es gab mal so eine Weile, da hat T90 das in seinen Videos oder auch in seiner gerade Low Elo Legend Serie immer wieder betont, wie Low Elo Spieler dazu tendieren, erstmal das Gold in der Mitte von der Map zu nehmen, weil das daheim, das möchte man sich ja aufsparen für später. Und einen ähnlichen Gedanken könnte man mit den Reliquien haben, dass man sagt, ich probiere erstmal die vor der gegnerischen Base zu bekommen und die bei mir, die kriege ich sowieso. Ist da was dran oder ist das eine blöde Idee?
Es tut mir leid, aber auch hier muss ich wieder sagen, es kommt darauf an. Beziehungsweise das Weipersche, it depends.
Das muss dir nicht leid tun, das bin ich aus dem Jurastudium gewohnt. Es kommt immer drauf an.
Hier würde ich sagen, die Faustregel sollte sein, beabsichtige ich mit aller Gewalt Map Control zu behalten und investiere auf Teufel komm raus in Scouts und Spears, dann fange ich an mit den Reliquien auf der anderen Seite. Warum? Natürlich mag es sein, dass ich auf dem Weg oder beim Versuch, das zu machen, mehrere Monks verlieren werde. Das ist richtig. Aber langfristig will ich den Gegner daran hindern, die Reliquien vor seiner Base zu bekommen. Und es soll sich ja auch lohnen, dass ich so schwer investiert habe. Einerseits soll es sich lohnen, weil ich die Reliquien kriege. Auf der anderen Seite will ich auch das Map Control vor seiner Base. Also wenn Map Control für mich mittelfristig im späten Castle wichtig ist, zum Beispiel, weil ich verhindern will, dass er eine offensive Burg baut oder weil ich eine bauen möchte, dann würde ich sagen, man nimmt die Reliquien vor der Base des Gegners und baut massiv darauf, dass man den Kampf um die Reliquien gewinnt. Und dann investiert man natürlich auch mehr. Wenn ich allerdings sage, ich habe nicht wirklich Angst davor, dass der Gegner Map Control bekommt. Eigentlich fühle ich mich ganz wohl damit, irgendwann Mitte Castle Map Control zu verlieren, mich zurückzulehnen und zu boomen. Der kann mir eh nichts. Wenn ich dieser Einschätzung bin, dann kann ich auch nur leicht investieren und sagen, naja, wenn ich zwei Reliquien nah an meiner Base bekommen habe, bin ich glücklich. Und danach nerve ich ihn noch ein bisschen mit meinen verbliebenen Lightcaps, versuche ab und zu einen Monk zu snipen, hole die Low-HP-Lightcaps wieder rein, halte sie hoch, bin ein bisschen nervig, schau mal, was er macht. Wichtig, ich verliere die Lightcap nicht. Ja, ich verliere Map-Control, weil er könnte eine Burg bauen, aber ich behalte die Lightcap, ich scoute mit ihnen und ich schaue weiterhin, ob er jetzt vorhat, vorwärts zu gehen. Ich kann es zwar nicht verhindern, aber es gibt mir 30, 45 Sekunden Vorwarnzeit, bevor er was macht. Mhm. Und wenn ich in der Situation bin, dann nehme ich erst die Reliquien zu Hause.
Und je nachdem, wie der Kampf jetzt um die Reliquien ausgeht, wie ist das, wenn das jetzt nicht nach meinen Vorstellungen läuft, wenn ich dann am Ende nur eine habe? Macht das viel aus? Muss ich dann meine Strategie komplett ändern, dass ich sage, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen aggressiver spielen, so in Richtung All-In, bevor sich seine 4, 5 Reliquien zu sehr auszahlen? Oder ist das in den meisten Fällen nicht so schlimm?
Nun ja, man muss ja bedenken, dass nicht nur die Reliquien Gold einbringen und extra Gold einbringen, sondern auch die Ressourcen, die auf der Karte in der Mitte sind. Das heißt, Map Control bringt mittelfristig bis langfristig, bringt die Map Controller doch mehr als die Reliquien, weil man ja zusätzlich noch mehrere Goldpiles in der Mitte hat. Und die kann man, wenn man Map Control in Early Mitte Imp bekommt, kann man die nehmen. Wenn man mit diesem Gold allerdings dann nicht gewonnen hat, dann wird es irgendwann kritisch. Aber ja, ich würde sagen, es gibt viele Spiele, wo ein Spieler mit einer Reliquie gegen einen Spieler mit 4 Reliquien gewinnt. Es kann halt auch einfach sein, dass der Spieler, der 4 Reliquien bekommen hat, sehr viel investieren musste, um sie zu bekommen. Und je nachdem, wie viele Dorfbewohner er dann hinten dran ist, kann es sein, dass es ihn in Early Imperial einfach umbringt. Ich würde zum Beispiel behaupten, wenn ich mich sehr anstrenge und alles daran investiere, kann ich gegen Viper 4 gegen 1 Reliquien bekommen. Davon werde ich das Spiel aber noch lange nicht gewinnen.
Ja, das ist wahrscheinlich wahr. An irgendeinem Punkt sagt man dann als kluger Spieler wahrscheinlich auch, nimm sie doch, ich mache was Besseres mit meinen Ressourcen.
Richtig.
So, jetzt haben wir sehr lange über die Meta, die, wie wir gelernt haben, aus gutem Grund die Meta ist, gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du da hinzufügen möchtest? Ansonsten würde ich gerne mal zu weiteren Strategien übergehen.
Eine kleine Ergänzung. Scouts und Lightcav sind nicht die einzigen Truppen, die gut gegen Monks sind. Eagle Scouts funktionieren auch ganz hervorragend. Jetzt haben zwar die Meso-Sifs auf Arena an Popularität verloren, je nachdem, ob wir aber einen Sith-Draft haben, können trotzdem Azteken und Maya auftreten. Und Eagle Scouts haben den Vorteil, dass man sie mit mehr Gold-Investment und weniger Nahrungsinvestment bauen kann. Und sie sind im 1 gegen 1 den Scouts überlegen ab Castle Age und besser zu massen. Also man kann durchaus 2 Kasernen Eagle Warrior gehen. Oder Eagle Scouts gehen, je nachdem, ob man das Upgrade macht, und damit einen Lightcav-Spieler ausstechen und Map Control erzwingen. Das ist noch etwas, was interessant ist, meiner Meinung nach, dass die Meso-Sifs sozusagen den Konter haben, zu sagen, wenn wir unbedingt Map Control wollen, dann bekommen wir die auch.
Da fehlt mir gerade so ein bisschen das theoretische Wissen über die genauen Zahlen. Wann sollte ich denn Eagle Warrior machen? Sollte ich das klicken, wenn mein Gegner auch das Lightcav-Upgrade drin hat, oder bin ich dann mit Eagle Scouts immer noch ganz gut dabei?
Eine Frage der Zahlen natürlich. Der Nachteil an Eagle Scouts ist, sie sind langsamer. Das heißt, man kann sich keinen einzigen Fehler erlauben. Wenn man einmal falsch geschätzt hat und nicht genug Eagle Scouts gebaut hat und sie einmal verloren hat, verliert man auch Map Control. Deswegen schwer zu sagen. Auch Plus One Attack kann sich lohnen in solchen Fällen. Aber meistens würde ich sagen, die Grundregel, macht mein Gegner Lightcav und baut mehr davon, dann sollte ich auch über Eagle Warrior nachdenken, wenn ich nicht absolut überlegene Zahlen habe. Als Azteke mit 2 Kasernen Eagle Warrior kann das schon mal passieren. Dann habe ich 15 Eagle Scouts und der Gegner hat 6, 7 Lightcav und das stört mich nicht weiter. Aber wenn der Gegner Lightcav macht und weiter Lightcav baut, dann lohnt sich das Eagle Warrior Upgrade meistens.
Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal fort. Was gibt es noch an Strategien? Wir hatten vorhin zum Beispiel auch schon mal einen Tower Rush angeschnitten.
Ich würde sagen, der Tower Rush ist die letzte Strategie, bei der man sich nicht 100% sicher ist, ob sie schon unter Troll-Strategie fällt auf Arena. Ich würde sagen, bei sehr guten Spielern passiert Tower Rush immer dann, wenn der Tower Rushende Spieler im Sith-Pick der Meinung ist, dass er keinen Power Spike findet, mit dem er seinen Gegner realistisch gesehen schlagen können sollte. Das heißt, ein Drakon spielt dann Tower Rush, wenn er sagt, meine Sith hat kein einziges Timing im ganzen Spiel, mit dem ich glaube, gewinnen zu können. Und dann baue ich darauf, dass der Gegner eine schlechte Karte hat und einen Fehler macht. Und vielleicht klappt's dann ja. Also wenn Drakon Hunden auf Arena hat und gegen einen Briten spielt, sehen wir vielleicht einen Tower Rush.
Verstehe. Und wenn ich mich jetzt in dieser Situation finde, oder gar auf der anderen Seite, wenn jemand mich Tower rusht, was tut man denn jeweils?
Der erste Schlüssel, um Tower Rushes verteidigen zu können, ist, den Score zu beobachten. Und das dann auch in Situationen, wo man sagt, okay, es ist ein Sith-Matchup, das in einem Tower Rush enden könnte. Also, sagen wir mal, der Gegner hat Hunden und ich habe eine sehr gute Arena-Sith. Sagen wir Maya oder Franken oder Türken oder Burgunder. Egal. Ich sehe also, mein Gegner hat einen enormen Nachteil, was die Sith angeht. Hunden ist dann noch nicht das Schlimmste, da gibt es noch furchtbareres. Sagen wir mal Japaner. Und dann kann man sich schon überlegen, angenommen, wir sind gleich gut und spielen Meta, gewinne ich das. Das heißt, wahrscheinlich sollte er nicht Meta spielen. Und sobald dieser Gedanke in meinem Kopf auftaucht, schaue ich mir ganz genau den Score an und überlege, okay, wenn ich Pop 19, Pop 20, Pop 21 bin, erwarte ich, dass er vielleicht gerade feudal klickt. Und dann sehe ich, wie sein Score droppt und dann weiß ich, aha, er kommt. Dann baue ich mir noch ein, zwei Dorfbewohner, dann klicke ich selbst feudal und gehe dann mit ein bis zwei Dorfbewohnern mehr in Ruhe feudal und warte darauf, dass er kommt. Wichtig ist an der Stelle dann, dass man nicht mehr den Scout auf der Karte hat, weil ja natürlich könnte man die Dorfbewohner suchen und sich bestätigen lassen, haha, er kommt. Aber er hat ja dann früheres Timing, hat dementsprechend auch den Feudal-Scout und man verliert seinen eigenen. Das heißt, der Scout gehört an dieser Stelle auf die Innenseite der Mauer, an die Stelle, wo ich glaube, dass er angreifen wird. Und dann ist man auch gar nicht mehr überrascht, wenn der Turm kommt und er anfängt, die Mauer anzugreifen. Man schickt einfach selbst schon einen Dorfbewohner hin, setzt ein Haus hinter das Mauerstück, wo er angreift und lässt sich zurückfallen. Aus Sicht des Tower Rushers ist es natürlich so, ich möchte gerne die Strategie, die mein Gegner spielen möchte, durcheinanderwirbeln und ich möchte dafür sorgen, dass er unter Druck gerät und etwas tut, was er nicht gerne spielt. Also angenommen, ich spiele gegen jemand, der mag die Meta und der will immer Scouts spielen und Monks und Relics sammeln. Und diesen Micro-Spaß auf der Karte, das ist sein Ding. Wenn ich so einen Spieler Tower rushe, dann könnte es ja sein, dass der als Reaktion auf meinen Tower Rush einfach erstmal sein Bild spielt und up to Castle geht. Dann baut er vielleicht noch einen defensiven Turm, wallt ein bisschen und huppala, er ist Castle Age, er hat auch einen Stall gebaut, aber er konnte wegen der ganzen Wallerei und wegen des Turms überhaupt keine Farm ziehen und jetzt kann er keine Scouts bauen. Und auf einmal gerät er ganz massiv unter Druck. Das ist also das, was der Tower Rusher bewirken kann. Er kann den Gegner durcheinander bringen. Andersrum, wenn ich getower rushed werde, dann ist meine Aufgabe, dazu für zu sorgen, dass ich mich nicht durcheinander bringen lasse. Und ich habe alle Vorteile in der Hand, weil ich weiß, seine Economy ist schlecht. Er musste Dorfbewohner über die Karte schicken. Er musste ganz viel Zeit damit verbringen, einen Wall einzureißen. Wahrscheinlich danach noch ein zweites Stück Wall oder ein Haus, weil ich ja schon gleich am Anfang eins an die Wall gesetzt habe, da wo er angegriffen hat. Und dann gebe ich ihm einfach nicht das, was er möchte. Ich gebe ihm nicht einen Turm in Reichweite seines Turms, sodass er vielleicht Bogenschützen bauen, in seinen Turm setzen und auf meine Türme mit Dorfbewohnern drin schießen kann. Dann nehme ich ja selbst Wirtschaftsschaden. Ich walle und ich versuche, meine Türme immer außerhalb der Reichweite seiner Türme zu setzen, sodass ich ihn zwinge, noch einen Turm zu bauen, bevor er meinen Turm einreißen kann. Und wenn er das tut, dann verliere ich genau einen Teil. Denn ich verliere meinen Turm, ich baue direkt dahinter den nächsten und dann soll er halt noch einen bauen, um den auch abzureißen. Währenddessen habe ich, als ich feudal gekommen bin, schon direkt Horse Color und Double Bit X gemacht, vielleicht sogar das Gold Mining Upgrade und genieße meine hervorragende Wirtschaft und meine schöne Farm-Eco im Hintergrund meiner Base, während er mit seiner All-In-Strategie versucht, mich zu nerven. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir die Märkte sehen, sich die Spieler dann hinter dem Tower Rush Castle kaufen und man selbst den Markt dafür überhaupt nicht gebraucht hat. Natürlich schon auf Stein ist, weil man ja ein paar defensive Türme brauchte und dann häufig die Situation aufkommt, dass der Tower Rush eine offensive Burg setzen möchte und ja, häufig gehen beide Burgen ab. Und dann hat man selbst eine Farm-Eco, der Gegner aber nicht. Das Follow-up ist häufig ein Fast-Imp, man gewinnt den Trap-War, man gewinnt das Map-Control, addet auf dem Weg up to Imp LTCs und voilà, das Spiel ist gewonnen. Mhm. Das ist ein relativ häufiger Ablauf von Tower Rushes und wie man sie hoffentlich defended bekommt.
Sehr interessant. Wo würdest du denn mit einem Turm ansetzen? Am besten sucht man sich wahrscheinlich eine Stelle, wo innen auch Ressourcen zu sehen sind. Also wenn ich jetzt irgendwie Gold oder Stein auf der anderen Mauerseite sehe. Und was ich mir schon dachte, ist es wahrscheinlich ziemlich blöd, auf der Ecke, sage ich mal, anzufangen, weil man dann immer schräg dahinter wallen kann.
Richtig. Also möglichst mittig an eine Mauer, da wo man innen eine Ressource sieht. Wenn man Ressourcen sieht, dann am liebsten die Bären, weil die den Gegner zwingen, frühzeitig Farms zu bauen, in einer Situation, wo er das nicht möchte. Ansonsten, wenn man Stein oder Gold sieht, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn man nichts davon sieht, dann mittig an einer Stelle, wo Außenressourcen liegen, die man damit blockieren kann. Und außerdem gibt es einem die Möglichkeit, aus seiner All-In-Strategie mit, ich baue einen Turm, ich knacke seine Wall, ich baue noch einen Turm, ich zwinge ihn zu Reaktionen, eine Strategie zu machen, bei der man zurückfällt und dann zum Beispiel seinen Stein nimmt. Spezialfall dafür sind die Polen. Wenn man Pole ist, hat man ein großes Interesse daran, Stein zu nehmen, weil Stein abbauende Dorfbewohner gleichzeitig Gold generieren. Das heißt, es ist sehr attraktiv, sagen wir mal 6 Villager nach vorne zu schicken, einen Turm zu bauen, an den gegnerischen Stein außen, die Wall zu knacken, einen zweiten Turm zu bauen, eine Reaktion zu erzwingen und dann einfach den Stein des Gegners zu sammeln. Und dann geht man häufig mit einem wirtschaftlichen Vorteil heraus aus einer Situation, wo man einen Nachteil haben sollte. Deswegen sind Tower Rushes mit Polen extrem beliebt.
Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Gut, und jetzt verstehe ich aber auch, warum das zumindest im 1v1 an eine Trollstrategie grenzt. Es klingt wirklich nicht, als sollte das jemals so wirklich funktionieren. Wir haben es zwar jetzt heute hauptsächlich von 1v1, aber mich interessiert gerade deine Einschätzung dazu. Ist die Strategie im Team besser oder schlechter?
Auf jeden Fall besser. Ich würde aber das nicht so sehr ausführen wollen, weil Teamgames doch eine sehr andere Dynamik haben als 1v1s. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden.
Oder wir hatten ja auch schon überlegt, vielleicht gibt es noch eine extra Folge dazu.
Vielleicht machen wir dazu noch eine extra Folge, ja.
Ich hätte auf jeden Fall nach allem, was wir bisher schon gesprochen haben, sehr viel Lust darauf, mich darum noch zu kümmern. Aber gut, soviel zum Tower Rush. Was geht noch auf Arena?
Monk Siege. The bread and butter of Arena. Der gute alte Monk Siege Push. Damals, als Scouts noch nicht die Meta waren. Damals, als Arena noch langsamer und noch clowniger war und Unique Units auch selten gespielt wurden und wenn dann überhaupt, dann Plumed Archer. Damals hat man noch Monk Siege gespielt. Und zwar so intensiv, dass, ich weiß nicht, ob du MBLs Kommentar dazu kennst, Vululu, Vululu, you convert a Monk, I convert a Deck. Das ist genau das, was früher passiert ist. 3 Monasteries, ein Workshop in die Mitte der Karte, keine einzige Farm, alle Dorfbewohner auf Gold. Nahrung wird, wenn überhaupt, gekauft, ansonsten idelt man das TC. Mönche mit Sanctity, Atonement, potenziell auch noch Redemption. Und dann geht's los. You convert a Monk, I convert a Deck. Die Relics werden gesammelt, wenn man mal zu viel APM hat, also eigentlich nie. Und eigentlich konvertiert man sich hin und her, bis einer die entsprechende kritische Masse hat, das Spiel snowballt und dann hat er 30 Monks, 3 Mangen und dann wird gepusht. Ist tatsächlich eine Strategie, die vor dem Scout-Meta sehr gut funktioniert hat und jetzt im 1v1 nicht mehr funktionieren sollte, es sei denn, man spielt Azteken und baut Eagles dazu. Dann kann man praktisch einen Eagle-Opener mit Monks spielen und den dann fließend übergehen lassen in Monk Siege Push. Das macht Azteken auf Arena immer noch enormst gefährlich. Nicht deswegen so sehr, weil es immer funktionieren muss. Eigentlich lässt es sich mit den meisten guten Arena-Sips mit einer defensiven Burg recht solide kontern. Aber es gibt einfach genug Spieler, die diese Art des Arena-Spiels nicht kennen. Und dementsprechend kann ein alter Hase wie zum Beispiel Drakont gegen die neueren Profis auf Arena immer noch krachende Siege einfahren mit Strategien, die einfach heutzutage nicht mehr so modern sind. Und ich denke, Monk Siege gehört dazu.
Ist das auch was, was man theoretisch als Follow-up machen könnte, nachdem man sich die Map Control mit einem klassischen Opening geholt hat? Also, dass ich um die Reliquien kämpfe, habe dann am Ende mehr Scouts übrig und gehe dann eben noch mit einem weiteren Kloster, das erste habe ich ja daheim gebaut, und im Siege-Workshop nach vorne?
Ist meistens relativ ungünstig. Deswegen, weil der Gegner ja die Map-Control deswegen verloren hat, weil er weniger investiert hat, deswegen potenziell mehr Wirtschaft hat Und die einzige Reaktion, die er darauf spielen muss, ist, er baut zusätzlich zu seinen 3 TCs, die er hat, einfach noch 2-3 Ställe und jetzt geht er massivst Light Cav. Das heißt, er hat schon die Technologien, um dich zu kontern und er hat die Wirtschaft, um einen extremst micro-armen Konter zu spielen. Das heißt, er muss es nicht mal gut machen. Er muss einfach nur die Ruhe bewahren, ein bisschen gegenwallen, vielleicht ein paar Villager converten lassen, das ist nicht so wichtig, und dahinter auf 20, 30 Light Cav warten. Dann hat er das Spiel gewonnen. Das heißt, das ist ein Follow-up, der meist nicht funktioniert. Also meistens ist natürlich auch wieder, ist natürlich wieder relativ, also es kann klappen. Auch die Androhung dieses Pushes kann schon sinnvoll sein. Häufiges Beispiel, man gewinnt Map Control, man baut einen Forward Workshop und man schickt einfach nur 2-3 Monks mit vor und hat eine Mange, die die Wall pressured. Man hat 3-4 Monks noch übrig, man hat noch 2-3 Lightcasts übrig und der Gegner denkt, oh verdammt, der setzt doch tatsächlich noch einen Late Castle Monk Siege Push an und fängt dann an Lightcaps zu bauen und wartet darauf. Ha, gleich snowball ich ihn. Und dann hat er 20 Lightcaps gebaut, cleant die Armee, aber in Wirklichkeit habe ich nur einen Workshop und eine Mangel gebaut. Und dadurch kriege ich das Imp-Timing. Also die Strategie kann als Finte funktionieren, sollte aber klassisch gesehen nicht funktionieren. Und da merkt man dann, ein sehr guter Arena-Spieler, der überreagiert nicht auf so einen Workshop. Der baut genau so viele Lightcaps, dass er es gerade so verteidigt bekommt.
Denke ich, als sehr schlechter Arena-Spieler würde wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee kommen, dass jetzt sowas kommen könnte und in dem Fall besser sein als ein mittelmäßiger.
Ja, es gibt verschiedene Level des Bluffs.
Was gibt es noch an Strategien? Ich habe das Gefühl, hier kommt immer mehr raus, was ich auch einfach nicht mehr kenne. Gerade das Monk Siege Ding, ich kenne das natürlich so von Arabia und anderen Karten, aber du hast jetzt schon erwähnt, aus gutem Grund auf Arena wird es kaum noch gespielt und deswegen war es mir gar nicht bekannt. Was steckt noch in dieser Wundertüte?
Die häufigsten Strategien haben wir, denke ich, durch, aber wir haben noch so ein paar Mauerblümchen-Strategien, die nur bestimmte Zivilisationen spielen können. Es gibt natürlich den reinen Boom. Also ich conteste die Relics nicht, ich baue keine Burg, ich habe kein Map-Control, sondern ich boome einfach nur. Wenn mein Gegner in seiner Meta feststeckt und weiter Scouts baut und denkt, ah, der contestet bestimmt Relics und man in Wirklichkeit einfach nur auf 3-4 TCs boomt, dann kann es durchaus sein, dass man so einen großen Vorteil daraus zieht, dass man dann mit einem Early Imp Timing das Spiel gewinnt, ohne auch nur eine einzige Reliquie oder einen einzigen Fuß in die Mitte gesetzt zu haben. Also den reinen Boom sollte man auch nicht komplett ausschließen. Er wird selten gespielt im 1 gegen 1, weil er sehr riskant ist, insbesondere gegen Sifs, die einen Early Imp Potenzial haben oder die einen Mitte-Castle-Push spielen könnten. Aber es gibt Situationen, wo man durchaus sagen kann, ja, das ist eine valide Strategie. Ich erinnere mich da an ein Spiel von Viper mit Persern, wo er sehr gute Trades mit seinem Scout bekommen hat. Ich glaube, 2 oder 3 Monks des Gegners mit seinem Anfangs-Scout, mit seinem einzigen Start-Scout gesniped hat. Und dadurch das Reliquien-Sammeln und das Investment des Gegners in die Mitte gesteigert hat. Sein Gegner hat also mehrere Scouts und Spears und Monks gebaut, um die Reliquien zu bekommen, obwohl Viper nichts investiert und einfach nur geboomt hat. Das ist eine Situation, wo ein sehr guter Spieler mit einem reinen Boom dann davonkommen kann. Weil er, wenn er Aggression danach bekommt, schon so viel Zeit hat zu reagieren, dass er jetzt auf seiner überlegenen Eco sich ausruhen kann und die Relics nicht mehr so wichtig sind. Also ein reiner Boom geht auch. Aber ich würde auch hier sagen, eigentlich sollte es nicht funktionieren. Ich denke, es ist noch ein bisschen valider als ein Tower Rush, aber es ist auch schon am Rande zu fragwürdig. Vielleicht ein sehr kleines strategisches Fenster, wo das sinnvoll ist. Ein Beispiel, das mir einfällt, sind Sifs, die Early Imp Arbalests haben. Also Briten, Malay und Byzantiner und es ginge noch Italiener. Auch eine Sif, die das gut spielen kann. Wikinger könnte es gut spielen. Also es gibt eine Handvoll von Sifs, die Early Imperial Äthiopier, sehr wichtig, die Early Imperial mit Arbalest Druck machen können und idealerweise ist es eine mit Bombardkin. Also wahrscheinlich vor allen Dingen die Top-Sifs Malay, Byzantiner und Italiener. die sind dafür sehr, sehr gut, und Äthiopien, die sind sehr, sehr, sehr gut dafür geeignet, einfach nur anzuboomen, 3 TCs und ein sehr, sehr schnelles Imperial dahinter zu spielen. Ich meine, Äthiopier können einen vollen 3-TC-Boom mit einem 25-30 Imperial spielen und dann Ablist Bombard Cannon haben. Wenn man dagegen Scouts gespielt hat und jetzt bei Minute 25-30 klassischerweise, naja, sagen wir mal, 4 Scouts hat und 3-TC-Boom und vielleicht Minute 29 Imperial kommen würde, oder 28, wenn man ein bisschen besser ist, dann sind diese 2-3 Minuten, die der Äthiopier hat, um Bombard Cannon Ablist zu bauen, absolut tödlich. Der reißt einen direkt ein, da hat man keine Chance. Also ja, auch dafür gibt es Anwendungen und Fälle.
Also immer dann, wenn man auf eine Einheitenkomposition hinboomt, die jetzt keine super starke Wirtschaft braucht, sondern ja, in dem Fall hätten wir ja jeweils Kompositionen, die auf Holz und Gold beruhen. Das heißt, ich brauche jetzt keine 50 Farms.
Richtig. Also wenn ich die Möglichkeit habe, in der frühen Imperialzeit meinen Gegner zu knacken, wo ihm seine überlegene Wirtschaft, beziehungsweise seine nicht notwendigerweise überlegene Wirtschaft, aber zumindest seine Reliquien, wo ihm das nichts bringt. Weil ja, der mag vielleicht jetzt 10 Farmen mehr haben und vielleicht auch 10 Villager mehr. So viel mehr werden es vielleicht gar nicht sein, weil man ja selbst stark geboomt hat. Man ist ja einfach nur Castle gegangen und hat die Seas gesetzt. Aber man bekommt eben diesen Zeitrahmen. Und wenn man es in diesem Zeitrahmen schafft, über die Karte hinwegzukommen und den Gegner die Militärproduktion abzureißen, dann hat man eine Chance, das Spiel direkt zu beenden. Das macht übrigens auch gleichzeitig das Counterplay aus. Also wenn ich gegen einen Äthiopier spiele, der einfach nur boomt und ich kriege die Relics mehr oder weniger umsonst, dann setze ich dahinter natürlich meine 2 extra TCs und fange auch an zu boomen. Bin dann vielleicht 5 bis 10 Villager hinterher. Aber dann denke ich mir, okay, wie gewinnt er jetzt das Spiel, wo ich noch 5 Reliquien habe und langfristig den Vorteil haben müsste? Er gewinnt das Spiel mit diesem Push in Early Imperial. Wie verhindere ich den? Ich baue bei Minute 23, 24 mir 3 Archery Ranges oder vielleicht noch 4 und gehe Skirms Castle Edge mit allen Upgrades. Die spamme ich in die Mitte der Karte, weil er ja keine Map Control, er kann es nicht sehen. Ich sollte hoffentlich seinen Scout getötet haben. Und checke immer nur mit den Scouts, na, kommen die Arbalests, kommen die Crossbows? Denn er möchte ja, wenn er Imperial kommt, mit seinen upgraded Crossbows, die demnächst zu Arbalest werden, auf die Karte und einen Workshop vor meine Base bauen, um mich umzubringen. Wenn ich dann auf einmal mit 20 Elite Skirms mit allen Upgrades vor seiner Base stehe und ihm verwehre, überhaupt aus seiner Base rauszukommen, dann verliert er dieses Timing wieder. Das wäre ein Counterplay darauf.
Mhm, sehr interessant. Ja, aber wirft einen das nicht total weit zurück, wenn man jetzt auf einmal 3 Range Skirms baut und noch Upgrades macht? Alleine Elite Skirm ist ja schon recht teuer.
Das ist richtig. Man wird dahinter wahrscheinlich Minute 34, 35 Imperial gehen. Aber stört einen das? Ich meine, natürlich, wenn er Imperial kommt, hat er vielleicht 80 Villager und man selbst ist währenddessen noch Castle und hat vielleicht 70. Das sind 10 Villager Unterschied. Eco-Upgrades werden vergleichbar sein. Und man hat zu dem Zeitpunkt eine Armee, die gegen ihn kämpfen kann. Und 5 Reliquien. Wenn wir jetzt weiterdenken, das Spiel geht weiter, das Delta in den Dorfwohnern bleibt 10. Der Unterschied, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Villagern ist ja enorm. Der Unterschied zwischen 40 und 50 immer noch groß. Zwischen 70 und 80, naja, das ist schon nicht mehr so viel. Zwischen 130 und 140 ist es schon fast egal. Das heißt, je länger ich das Spiel rauszögern kann und einfach seine Armee in seiner Base festzwinge, desto vergleichbarer wird die Wirtschaft, desto länger arbeiten meine Reliquien für mich und desto eher kann ich auch mal meine Imperialzeit dazwischen quetschen. Das heißt, seine gesamte Strategie, die bringt ihm nichts mehr in dem Moment, in dem er nicht Minute 27, 28 anfangen kann, meine Base mit Bombard Cannons einzureißen, und das verhindere ich damit.
Ja, klar. Das ergibt sehr viel Sinn, ja. Noch weitere Nischenstrategien, was haben wir noch?
Siege Tower Hop wäre noch sowas. Sollte nicht funktionieren, fällt eigentlich schon fast unter Troll. Kann aber klappen.
Ja, hatte Viper irgendwann mal, glaube ich, ein Video gemacht mit Slaven. Und ich muss gestehen, das ist was ich in aller Verzweiflung irgendwann vor kurzem in einem Teamgame probiert habe und bin Menge da in die Arme gelaufen. Das war auch kein Spaß.
Fühlt sich schlecht an.
Also ich kann auch bestätigen, nichts, was funktioniert.
Funktioniert nur dann, wenn man wirklich deutlich besser ist als ein Gegner. Ja. Ist noch deutlich verzweifelter als ein Tower Rush. Haben wir noch irgendwas Abstruses? Fast imperial. Die gute alte byzantinische oder türkische Straight Fast Imstrat. Kann man spielen, sollte nicht funktionieren, kann aber Spieler überraschen. Im Teamgame wieder ein klein wenig anders, aber im 1 gegen 1 sollte es nicht klappen. Also sagen wir mal, ich bin Byzantiner, ich spiele einen sauberen Fast-Imp-Bild, dann bin ich Minute 20, 30 oder so imperial, kann Chemistry entwickeln und anfangen, Handcannons zu bauen. Dann habe ich bei Minute 24, 25 so langsam eine Armee aus Handcannons zusammen, die in der Lage ist, alles, was auf der Kartenmitte ist, an Scouts entspannt zu töten. Ich kann mir einen Forward-Workshop bauen und anfangen zu pushen. Soweit die Theorie. Funktioniert nur dann, wenn der Gegner, nehmen wir mal an, er hat Meta gespielt und Scouts gespielt und die Reliquien eingesammelt und dann zu viel investiert, weiter Scouts gebaut, obwohl es unnötig war. Wenn er das macht, dann habe ich eine Chance zu sagen, okay, jetzt hat er kein gutes Follow-up. Wenn er merkt, der geht fast imperial, und das merkt man ja schon in der Abzeit, dann baut er keinen einzigen Scout oder nur zwei, drei, um deinen eigenen zu töten. Wenn du ihn nicht schon verloren hast, weil du ja später feudal kommst, also der Byzantiner sollte auf jeden Fall seinen Scout verstecken beim Fast Imp. Und dann sammelt er in Ruhe seine fünf Reliquien ein und dahinter addet er einen CC. Und sobald man imperial kommt, addet er zwei, drei Ställe und fängt an, Ritter zu bauen. Und dann wird's ganz hässlich für den Byzantiner. Dann geht er Minute 24, 25 mit seinen Handcannons, vielleicht 10 Stück, auf die Karte, hat seine ersten zwei Bombardcannons, fängt an zu pushen und denkt, ha, jetzt knack ich ihn, der boomt ja nur. Und auf einmal tauchen 15 Ritter auf und das Spiel ist vorbei.
Das sind immer die Szenarien, wo ich mir denke, oh, warum spielen Leute das? Da hast du irgendwie dann 20 Minuten vor dich hingeboomt und dann gibt's einen Kampf und das ganze Spiel ist vorbei.
Ich kann das nachvollziehen. Ich finde solche Strategien reizvoll deswegen, weil sie genau an dieser einen Kippstelle dafür sorgen, dass es gewonnen oder verloren wird. Und wenn man alles optimiert hat und genau auf diesen Moment hinarbeitet, dann kommt es eben zu diesem spannenden Kippen, wo man mit ein klein wenig Micro und vielleicht der einen oder anderen Conversion noch dazu Spiele eben für sich oder gegen sich entscheiden kann. Und diese feine Linie des Gegendrückens und des danach Suchens, den Gegner an einen Kipppunkt zu bringen, von dem es kein Zurück mehr gibt, das sind die Sachen, die Arena strategisch ausmachen. Einfach das perfekte Timing zu treffen. Und das sind Dinge, da gibt's auf Arabia noch einen Weg zurück. Natürlich, ich kann rechts und links über die Karte mich verteilen und rausboomen. Ich kann hier und da einen Lightcav-Raid starten. Ich kann vielleicht den Villager da hinten verstecken oder noch hier oder da was snipen. Vielleicht kann ich eine Burg an der Stelle setzen und den Gegner verlangsamen oder mit Türmen. Aber auf Arena, da kippen Spiele an solchen entscheidenden Punkten. Und das macht den Reiz der Karte aus.
Ja, das ist der Aspekt. Also bei vielem, was wir heute besprochen haben, habe ich tatsächlich jetzt Lust bekommen, Arena einerseits zu spielen selbst und das auszuprobieren. Andererseits aber auch Spiele darauf anzugucken von den Pros, um ein bisschen mehr Verständnis einfach für das zu haben, was die da machen. Weil es gibt natürlich weniger Action auf der Map, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mehr Spannung aus dem Decision-Making und sowas ziehen kann, weil ich durch dich jetzt mehr Verständnis dafür habe, was da alles passiert, auch wenn gerade nicht gekämpft wird. Aber diese Art von Spielen, wo dann 20, 30 Minuten boomen, bisher keine einzige Einheit gestorben, in diesen Moment münden, wo dann die paar Handcannons ein paar Knights gegenüberstehen und es muss noch nicht mal gekämpft werden. Der Byzantiner weiß schon, okay, das war's. Das ist immer noch etwas, wo ich mir denke, dann lass es doch gleich sein. Jetzt haben wir mit den Byzantinern ja aber auch schon mal über eine Zivilisation sehr spezifisch gesprochen und ich würde sagen, wir können langsam mal dahin übergehen, was denn so die Top-Zivilisationen auf Arena sind. Ich habe mir dazu mal vor allem von Viper ein Video angeschaut. Das ist allerdings schon ein bisschen älter, deswegen sind da die ganzen DLCs auch noch nicht berücksichtigt. Damals hat er aber behauptet, Türken, Byzantiner, Briten und Malay sind sehr gut. Das hat sich mir alles erschlossen. Und dann stehen aber auch noch Litauer auf der Liste. Da habe ich mich da schon gefragt, ja, Reliquien und so, ganz nett mit denen. Und auch du hast mir aber gerade im Vorgespräch schon bestätigt, dass du das nicht genauso siehst.
Ja, ich denke, da sind wir einfach nicht mit den neuesten Informationen von unserer aller Lieblingsspieler gesegnet, weil es sich auf einen älteren Patch bezieht.
Ja.
Natürlich sind Litauer immer noch stark auf Arena. Nicht nur deswegen, weil sie von den Reliquien mehr profitieren, sondern auch, weil sie mit extra Nahrung starten, was ihnen den einen oder anderen Scout mehr oder ein schnelleres Timing erlaubt. Und insbesondere ihre Speere sind deutlich schneller. Das macht es sehr viel einfacher, damit Monks gegen Scouts zu schützen. Aber es haben sich einige Dinge an den Litauern geändert seit damals. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Menge der Nahrung, die Litauer am Start bekommen, angepasst worden. Ist jetzt weniger als früher. Ich meine, am Anfang waren es 200 sogar. Ganz anfangs bei Release. Dann weiß ich nicht, zu welchem Patch er das gesagt hat, aber die Reliquien haben sich am Anfang nicht nur ausgewirkt auf die Ritter und auf die Leiters, sondern auch zusätzlich auf die Scouts. Das hat sich geändert. Und schlussendlich war auch die Menge an Bonusschaden, die man als Litauer bekommen kann durch Reliquien. Früher, ganz am Anfang, weiß ich nicht, ob sie gecapped war. Ich meine, sie war bei 5 gecapped. Inzwischen ist sie, wenn ich mich recht entsinne, bei 4 gecapped. Das heißt, auch der maximale Bonus, den man da rauskriegen kann, ist auch kleiner geworden.
Vor allem haben Litauer ja auch noch Forging verloren mittlerweile. Das heißt, das Stimmt. sind auch plus 2 Schaden, die fehlen. Man ist auf die Reliquien quasi schon angewiesen, um überhaupt noch mal zum, ich sag mal, Standard-Maximalschaden zu kommen und kann sich dann noch 2 darüber hinaus verschaffen.
Ja, also es sind einfach einige Nerfs dazugekommen, die den Litauern wehgetan haben. Ich denke, deswegen waren sie damals auf der Liste und sind es heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber die restlichen Ziffs, die er genannt hat, sind auch heute noch sehr, sehr stark. Jetzt natürlich ergänzt durch einige der neuen Ziffs. Also, wenn man mich fragt, würde ich sagen, die beste Civ auf Arena, entweder Burgunder oder Türken. Ich sage jetzt mal Burgunder. Ich weiß aber nicht, wie sich das mit dem neuesten Nerf aus dem letzten Patch verhalten wird. Vielleicht dreht es sich dann wieder zugunsten der Türken, weil die Kostenreduktion für die Upgrades bei Burgundern von, wenn ich mich recht entsinne, 40% auf 33% genervt wurde. Und es könnte sein, dass das der entscheidende Faktor ist, der dann die Türken wieder zu Nummer 1 macht. Muss man in den kommenden Monaten sehen.
Ach, verrückt. Ich habe gestern mit Christian noch für unsere Magazinfolge so ein bisschen über dieses Update und die Balance Changes geredet. Und wir waren beide so der Meinung, aber da kommen wir eben als Aravia-Spieler raus, dass das womöglich gar nicht so viel Unterschied macht. Diese 7%, die sie jetzt dafür mehr oder weniger zahlen. Meinst du, dass es auf Arena so einen großen Unterschied machen wird?
Keinen großen Unterschied, aber das braucht es ja auch nicht. Ich meine, um zu sagen, eine Civ ist Nummer 1 oder Nummer 2, braucht es ja nicht viel. Ja, es ist ja stimmt. Nicht so, als hätten Burgunder über Türken jetzt eine irre Winrate gehabt. Vielleicht waren es 54% zu 46. Vielleicht war es auch noch knapper. Aber es muss ja auch nur ausreichen, dass es eben gerade sich umkehrt. Ja, sagen wir mal, es waren 51 zu 49, vielleicht ist es jetzt andersrum.
Ja.
Also auch ein kleiner Nerf, der sich kaum merklich äußert, kann ja dazu führen, dass in dem Kampf eben eine Lightcap weniger dabei ist oder 2. Und das reicht potenziell, um das Spiel zu drehen. Also ich denke, die Entwickler haben da schon eine gute Herangehensweise, dass sie die neuen Civs erst zu stark machen, damit sie gespielt werden, entdeckt werden und die Pros verstehen, wie sie anzuwenden sind. Irgendwann ist dann klar, alle haben die Zivilisation verstanden und nutzen sie maximal aus. Jetzt ist sie zu stark. Und dann wird sie langsam runtergenervt, bis sie sich in das insgesamt vorhandene Balancing einfügt. Und das ist eigentlich, denke ich, die richtige Herangehensweise und führt dazu, dass wir derzeit das beste Balancing haben, das wir jeweils im Spiel gesehen haben. Und das macht insbesondere Arena extrem interessant, was die Drafts angeht.
Was genau macht denn die Burgunder und die Türken so stark, dass sie die Nummer 1 Civs sind? Also bei den Burgundern würde ich jetzt aus meiner Perspektive auf einfach die starke Wirtschaft tippen, die ihnen vor allem wahrscheinlich, was die Timings angeht, einen guten Vorteil gibt. Dann auch die Vielfalt an Armee, die man in der Imperialzeit aufs Feld bringen kann, sei das jetzt starke Kavallerie oder eben auch überdurchschnittliche Gunpowder-Einheiten. Und bei den Türken ist es eben, ja, die wirken zugeschnitten auf Arena. Für mich mit dem kostenlosen Lightcav-Upgrade, um die Reliquien zu kämpfen, nachher dann der Burg, aus der eine Unique Unit kommt, die zu viel zu gebrauchen ist, und später das kostenlose Chemie-Upgrade, wodurch man auch direkt auf Handcannons und vor allem auch Bombardcannons gehen kann.
Absolut, genau richtig auch gezählt. Das sind die beiden Sachen, die diese beiden Civs zu absoluten Top-Civs machen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Burgundern. Die haben nicht nur sehr, sehr starke Wirtschaft, sondern auch günstigere Cavalry-Upgrades und die Möglichkeit, Chevaliere in Castle Edge zu entwickeln, was de facto nur dazu führt, dass sie Knights mit Plus 2 Attack haben. Aber Knights mit Plus 2 Attack, Lithuanians können das deutlich zeigen, sind schon verdammt stark. Also da kann man viel mit anfangen und auch große Late Castle Edge Plays machen, die andere Civs nicht schaffen würden. Also beides Zivilisationen, die sehr stark sind, Türken insbesondere vielfältig, also sehr unberechenbar und sehr, sehr divers spielbar. Burgunder deutlich flacher strategisch, aber einfach in dem, was sie tun, so unglaublich stark, dass sie schwer aufzuhalten sind. Und sie sind eben mit der Meta, die aus einem Grund die Meta ist, den besten Lightcav-Opener und die beste Wirtschaft dahinter. Ja, und danach, denke ich, sind Vipers Einschätzungen weiterhin halbwegs richtig. Ich weiß nicht, wie sich Polen schlagen. Vor dem Patch hätte ich gesagt, Polen sind die Nummer 3. Jetzt ist der Farm-Nerf gekommen von 10% auf 8%. Das macht die de facto so stark wie den slawischen Bonus auf dem Papier. Man muss aber bedenken, die Nahrung direkt zu bekommen, ist extrem viel stärker, als sie über die Lebenszeit der Farm zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, immer noch der wahrscheinlich stärkste Farmbonus des Spiels. Und was man nicht vernachlässigen darf, es zwingt Spieler, Farms perfekt zu platzieren. Und dieser erzieherische Effekt, der macht nochmal zusätzlich einen großen Bonus in der Sammelrate aus. Deswegen denke ich, Polen sind wahrscheinlich immer noch Nummer 3 von der strategischen Vielfalt. Die vielleicht einzige Civ, die einen effektiven Tower Rush spielen kann, aber das eigentlich nie machen sollte, weil sie stärkere Optionen hat. Extrem starker Lightcav-Opener, hier wieder die Meta siegt. Zusätzlich mit der starken Farm-Eco und der Flexibilität, Stein gut sammeln zu können, weil man Gold bekommt, sehr, sehr, sehr gut darin, offensive Castle-Drops zu verteidigen. Weil es nichts kostet, eine defensive Burg zu haben. Vielleicht ein klein wenig Effizienz, aber wenn ich gegen einen Türken spiele und weiß, der Türke will mir potenziell eine offensive Burg bauen, weil er weiß, im Lightcav-Krieg gegen den Polen, das wird nichts werden. Dann freue ich mich, gehe auf Stein, lasse ihn seine offensive Burg bauen, baue meine defensive Burg und dann wollen wir doch mal schauen, wie es ausgeht. Natürlich kann ich dann nicht sagen, ich gehe jetzt fast imp wie der Türke, aber dann entwickle ich meine Unique Tech, bleibe auf einem TC, baue mir 40 Knights, warte, bis er imp geht. Und dann bringe ich mit 40 Knights seine 10 Janissaries und seine 2 Bombardcans um, pushe seine Burg weg und gewinne das Spiel. Ja, also Polen sind extrem gefährlich mit ihrer einfachen Möglichkeit, effizient in eine defensive Burg zu kommen, mit ihren großen Möglichkeiten für Big Castle Age Engages. Die können ja mit Knights Imperialzeitarmeen schlagen, einfach durch die Kosteneffizienz. Sie können einfach nur Meta spielen und boomen dahinter. Sie haben eine extrem starke Imperialzeit, auch gerade Trash extrem stark, haben mit ihrer Unique Unit einen großartigen Counter gegen mehr oder weniger alle Infantry Units bis auf Samurai. Wenn der Gegner Japaner gepickt hat, ist er selbst schuld. Also Polen, ich denke immer noch Nummer 3. Ich denke, der Nerf wird sie von da nicht vertreiben.
Was? Ich habe noch mal eine Frage zu etwas, was wir vorhin eigentlich schon mal besprochen haben. Weil wir es jetzt davon hatten, gegen den Castle Drop zu verteidigen. Mit Polen kostet es nicht im Grunde, das Castle zu bauen defensiv. Und vorhin hatten wir besprochen, wahrscheinlich ist es am besten, das davor schon ein bisschen zu Wildfighten aufzuhalten mit Einheiten auf der Mitte der Map. Aber was mache ich denn, wenn es schon hochgegangen ist und es jetzt zu spät ist, was dagegen nach vorne zu schicken? Sondern das steht jetzt vor meinen Mauern, mein Gegner will rein, mit seines Janitscharen oder in letzter Zeit ja leider auch sehr oft die Orgengans von den Portugiesen. Wie fahre ich dann fort?
Wenn ich den Portugiesen eine Forwardburg habe bauen lassen, dann stehen die Chancen, dass ich mir dieses Spiel noch hole, vorausgesetzt ich bin nicht selbst Türke oder selbst Portugiese, sehr, sehr schlecht. Mhm. Also da kann man wirklich sagen, habe ich einen Türken oder insbesondere einem Portugiesen die Vorwortburg erlaubt, dann sind meine Chancen auf Überleben schmal. Aber es heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Man muss sich jetzt überlegen, okay, wie reagiere ich? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich baue mir eine defensive Burg. Das ist meistens das Mittel der Wahl. Weil, seien wir ehrlich, in diesen Situationen, wenn man eigentlich nur Buben wollte oder Scouts spielen wollte, hat man nicht die Möglichkeit, eine Armee zu bauen, die die Augengans kontert.
Ja.
Oder die Janischare kontert.
Gehe ich dann auf Stein schnellstmöglich oder kaufe ich mir die komme, was wolle? Oder wie mache ich das mit der defensiven Burg, wenn es nicht geplant war?
Beides. Auf Stein gehen und wichtig, unter gar keinen Umständen die Extra-TCs setzen. Die Ressourcen, die man in die investiert, die kommen nicht wieder. Dann verliert man. Also auf jeden Fall den Boom abbrechen, kein zweites und drittes TC setzen, Stein sammeln, Eco-Upgrades machen potenziell und sagen, okay, ich habe zwar auch ein TC, aber ich habe zumindest die bessere Wirtschaft durch die Upgrades, ohne zu viel zu investieren. Und dann entweder mit der defensiven Burg verteidigen und Stonewalls an den Seiten. Oder wenn man die richtige Sif dafür hat, kann man auch sagen, ich bin ein schneller Spieler, ich habe den Durchblick, ich habe gute Monks, ich converte den Kram. Wenn man Koreaner ist, kann man auch defensive Türme setzen, das bietet sich auch an. Teutonen könnten es auch machen, das tut dann aber meistens weh, wenn man dann 10 Villager auch einsetzen muss. Das ist auch nicht schön. Also ich würde sagen, defensive Türme können klappen, je nachdem, wie die Sif aussieht. Defensive Burg ist meistens das Mittel der Wahl. Mönche, wenn man die richtige Sif dafür hat und ein gutes Micro hat. Und danach ist die Frage, kann ich mir einen Fast Imp erlauben? Zum Beispiel Byzantiner bin, dann sage ich, na gut, das Rennen nach Imperial und into Chemistry, das nehme ich jetzt einfach auf. Ich komme früher hoch, dann muss ich auf Chemistry warten, dann ist er auch ab und dann spielen wir eben ein klein bisschen Dodgeball mit Bombard Cannons. Immer noch nicht schön, weil er ja dahinter Fetorias adden kann. Das ist ja das, was dieses Fast im Portugiesen so eklig macht. Nicht nur kommt der schnell ab, nein, danach ist seine Wirtschaft auch ein bisschen besser. Das kann man umgehen, wenn man eben, wenn er anfängt zu pushen, trotzdem noch seine eigenen Eco-Upgrades macht, dann kann man vielleicht mithalten. Aber es ist schwer, das will ich nicht abstreiten. Also ja, wenn ein Türke oder ein Portugiese einen Burg an die Mauer gesetzt hat und man konnte ihn nicht dabei massiv stören, dann wird's haarig. Aber es gibt manchmal noch einen Weg raus. Die andere Methode ist zu sagen, lass ihn doch Imp gehen. Sobald der Imp ist und die Ressourcen ausgegeben hat dafür, habe ich diese Ressourcen in eine sehr, sehr starke Castle Edge Unit investiert. Meistens ist das der Knight. Wir hatten das Beispiel schon mal beim Polen. Der hat eine Möglichkeit, in sehr, sehr starke und vor allen Dingen günstige Knights zu kommen und hat die Eco, um sie auch zu bauen. Es gibt aber auch andere Sifs, die das können. Also ein Teutone kann durchaus den Push mit ein paar Türmen stoppen und dahinter Knights maßen, darauf warten, dass der Gegner Imp kommt und dann die nächste Burg bauen möchte mit dem Support seiner Augenguns und ihn dann mit 30 Knights überraschen. Kann klappen. Muss nicht klappen, kann aber klappen. Mhm. Ein Slave kann das potenziell auch. Auch keine schlechte Arena-Sif, auch keine Top-Sif. Allgemein alle starken Eco-Sifs, die einen Vorteil in der Verteidigung haben, Bulgaren, könnten einen Krepos setzen, ne? Und dann dahinter auch einfach Knights gehen. Also es gibt manchmal kleine Fenster, wo man solche All-In-Pushes brechen kann. Aber schwer wird es trotzdem, ja.
Ja, gut. Dann bin ich ein bisschen beruhigt, dass das nicht nur an mir liegt, dass ich da regelmäßig einfach mehr oder weniger sofort gegen sterbe. Aber ich glaube, ich habe hier heute schon genug mitgenommen, um das etwas anzugehen, dieses Problem. Kehren wir mal zurück zu den Top-Zivilisationen. Burgunder und Polen hatten wir jetzt, auch die Türken schon. Was gibt's noch?
Ich denke, dass Malay, was lange Vipers Lieblingsziffer auf Arena immer noch sehr stark ist, würde ich dann Rang 4 oder 5 vergeben. Dadurch, dass man A, die Möglichkeit zum Feudalboom hat, Pop 19 ab, alle Eco-Upgrades machen, ordentlich anboomen mit Farms, immer noch Minute 15, 30 oder 16 Castle kommen und dann durchgängig Lightcav bauen und die Mitte gewinnen. Sehr stark mit Melee. Alternativ die Möglichkeit, wahnsinnig schnell zu boomen, hinter einem Lightcav-Play auf Standardmethode oder die Möglichkeit, ein extrem fixes Early Imp zu spielen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, ein reiner Boom mit Melee auf Arena kann funktionieren, weil das Imp-Timing mit Abel es so früh reinhaut, dass man jemanden, der Standard um Relics gespielt hat, einfach überrollen kann. kann funktionieren. Deswegen sehr, sehr vielseitig.
Wie viele Arbalests habe ich denn an dem Punkt?
10.
Okay. Einfach gerade so viel, wie ich brauche, um die Bombardcans zu schützen im Endeffekt und halt Villager zu töten.
Genau. Man braucht genau so viele, dass der Gegner nicht dagegen kämpfen kann. Ich meine, das kann durchaus sein, dass 6 Crossbows schon reichen, um die letzten 3 Lightcasts von der Karte zu, oder vielleicht sogar nur Scouts von der Karte zu cleanen. Wenn der Gegner gemerkt hat, ach, der baut ja gar nichts und nur 2 Scouts gebaut hat und jetzt mit seinem Monk die Relics einsammelt, dann brauche ich nur 6 Crossbows. Die brauchen vielleicht nicht mal Botkin.
Ja, stimmt.
Ja. Ganz ähnlich spielen sich Briten. Nicht ganz so extrem wie Malay, dafür aber potenziell mit einem besseren Late Imperial. Deswegen würde ich sagen, ja, Malay Nummer 5, Briten vielleicht Nummer 6. Man kann jetzt noch über Bohemians diskutieren. Ich bin kein großer Fan, nicht so ein großer Fan wie viele Topspieler, aber ich denke, sie haben schon ihren Spot irgendwo am oberen Ende des Feldes verdient. Sie zwingen einen ein klein wenig in Market Abuse, so würde ich das sehen. Ihr Eco-Bonus ist, dass sie schneller Gold sammeln und schneller Stein sammeln, weil sie die vollständigen Gold- und Stone-Mining-Upgrades umsonst bekommen. Und mit diesen Boni und zusätzlich ihren Speeren mit Extra-Bonus-Damage gegen Scouts können sie Scouts Bier um die Mitte spielen. Sie sind aber realistisch gesehen immer noch deutlich schlechter darin als zum Beispiel Polen oder Türken oder auch Burgunder, die das sehr, sehr gut können. Und deswegen würde ich sagen, ja, Bohemien haben ein sehr starkes, schwer aufzuhaltendes Late-Game, aber sie können schon in Castle Edge die Kartenkontrolle verlieren. Und dann kann es sein, dass sie gegen Sivs antreten, die das Spiel so breit ziehen, dass man mit einem Help-Siege-Push vielleicht nicht das Spiel gewinnen wird. Also stark, ja. So ganz so gut, wie sie gerade bewertet wurden, weiß ich nicht. Und gerade zusammen mit dem letzten Nerf auf der Hufnitze, die jetzt teurer ist und weniger Splash-Damage hat, denke ich, dass die Böhmen, vielleicht Platz 6 oder 7 der Liste sein sollten.
Ich bekomme hier bei den ganzen Gesprächen immer mehr das Gefühl, dass gerade auf Arena diese Nerfs, wo wir uns oft denken, ja, so viel macht's nicht aus, wirklich einen großen Unterschied machen, weil es auf der Map so krass auf die Timings ankommt.
Ja, sehe ich auch so. Ganz meine Meinung. Ich finde auch, dass es interessant ist, dass das Arabia Balancing inzwischen sogar etwas aus dem Fokus verschwunden ist, weil wir auf Arabia eine so eingespielte, ausgeglichene Meta haben, die ganz klar die Sivs eingeteilt hat und es ist völlig klar, Bohemian wird niemals in einem S-Tier-Tournament auf Arabia bevorzugt picken. Wird nicht passieren. Und man ist sich dessen bewusst und sagt, das ist in Ordnung. Aber die Sivs haben ihre Nischen, nämlich Arena oder eine geschlossene andere Karte. Und auf dieser Nische möchte man diese anderen Zivilisationen, die ihre eigenen Stärken haben, perfekt balancieren. Und es gefällt mir wirklich gut, wie das gerade gemacht wird.
Ja, mittlerweile gibt es ja auch genug Sivs dafür.
Die zielen alle auf die geschlossenen Karten ab, die letzten Balance Changes. Wunderschön.
Was ist denn noch mit so einer Zivilisation wie den Khmer? Mich hat vor allem gewundert, dass die gerade bei Viper, der auch die besonders mag, nicht in der Liste war. Also die sind ja auch berühmt, berüchtigt für ihren besonderen Boom, für ihre guten Uptimes, weil sie keine Gebäude dafür brauchen. Funktioniert das nicht so gut, wie ich mir das vorstelle?
Doch, es funktioniert ganz hervorragend, bis sie dann irgendwann imperial ankommen. Khmer sind für den gesamten Start des Spiels bis Early Mitte Imperial gleichwertig, würde ich sagen, zu Polen, wenn sie auch weniger flexibel sind, aber rein beim Metaspiel sind sie gleichwertig. Aber es fehlen dann in Imperial eine ganze Reihe von Optionen. Sie haben keine besonders guten Helps, weil ihnen das letzte defensive Upgrade fehlt. Sie haben keine Bombard-Cannons mehr. Ein extrem starker Nerf, der Khmer von Arena fast schon entfernt hat. Dann haben sie inzwischen doch deutlich genervte Farms. Und es fehlt ihnen Thumbring. Das heißt, ihre Arbalists sind auch nicht wirklich konkurrenzfähig mit anderen Top-Arbalists. Das heißt, insgesamt sind sie zwar eine überdurchschnittlich gute Arena-Zivilisation, gegen die absoluten Top-Civ reicht es aber nicht.
Okay. Und was Ähnliches, stelle ich mir vor, gilt dann auch für die Teutonen?
Teutonen kämen jetzt in meiner Liste. Also wir hätten noch
Byzantiner,
Stufe, vielleicht Rang 7 oder Rang 8, dann würde ich sagen, kommen Kumanen und Teutonen. Byzantiner, hatten wir schon viel drüber gesprochen, wahnsinnig vielseitige Zivilisation, kriegt den günstigen Trash, kriegt die günstigere Imperialzeit, was sie immer gefährlich macht für offensive Burgen. Der Byzantiner, wenn er es richtig spielt, hat immer die erste Abzeit, wenn er nicht gerade gegen den Malay spielt, zugegebenermaßen. Aber selbst wenn er das tut, hat er immer noch die stabilere Burg. Also alles in allem, Byzantiner, sehr, sehr gute Arena-Sifs. Dann Teutonen, klar, die knacken ein klein wenig das Meta. Sind deswegen häufig sehr effizient gegen Standard-Sifs. Also wenn man zum Beispiel Teutonen gegen Burgunder bekommt, dann kann man mit einer Pick, sagen wir mal, 9-Sif gegen eine Pick 1-Sif immer noch gut dastehen. Dadurch, dass ihre Ritter konversionsresistent sind, können Ritter gegen Mönche eingesetzt werden. Und damit ist auf einmal das Lightcav-Play des Burgunders gar nicht mehr so stark. Und mit dem extra Defensivbonus der Ritter der Teutonen können sie auch gegen burgundische Shevas gut bestehen. Und darüber hinaus können ja die Teutonen mit ihren sehr guten Monks diese Shevas auch konverten. Das heißt, der Teutone hat mit seiner guten Wirtschaft und seinem sehr, sehr spaßigen Bonus auf der Konversionsresistenz einen guten Konter an der Hand gegen zum Beispiel Burgunder und kann dann mithalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Teutonen im 1 gegen 1 gegen Burgunder einen Vorteil haben, aber sie stehen sehr, sehr viel besser da als viele andere Sifs, die man potenziell sogar früher picken würde.
Verstehe.
Ja. Und sie sind ein sehr guter Konter auf Azteken.
Ja, das sowieso stimmt.
Aber Azteken sind, naja, mit dem Verlagern der Meta in Richtung Scouts nicht mehr so beliebt. Und sie haben halt ein paar fiese Hardcounter. Also Azteken wären dann, denke ich, so Rang 10 zusammen mit Maya, vielleicht 11. Italiener sind auch noch in der Gegend. Italiener sind mehr oder weniger der Byzantiner ein schlechter. Ja, auch günstigere Uptimes, auch guter Tech-Tree. Aber ja, einfach nicht so besonders wie der Byzantiner. Es fehlen viele Boni, die ihn gut machen, auf Arena verglichen mit dem Byzantiner. Deswegen denke ich, die tummeln sich da so auf den Rängen 10 bis 15. Azteken, Maya. Da sollten auch die Litauer reinpassen. Italiener hatten wir schon genannt. Ja, und Kumanen für mich immer noch gerade so in den Top 10. Einfach weil es sehr schwierig ist, gegen eine Sif zu spielen, die inhärent immer in Mitte Castle die beste Eco des Spiels hat, wenn man sie nicht massivst stört.
Was ist dann mit Q ist das Follow-up?
Ich muss es wieder sagen, es kommt drauf an. Der Kumane erzwingt, ohne irgendetwas zu tun, seinen Gegner in eine Situation zu gehen, die er unbequem findet. Zumindest in den meisten Fällen. Kumanen kriegen um Minute 21 sind sie die Zivilisation, die mit Abstand die meisten Ressourcen zur Verfügung hat. Und die können sie nutzen, um entweder eine sehr, sehr starke Unique Unit zu gehen oder Ritter und Capdrams zu gehen. Das heißt, sie können Minute 25 mit 3-4 Capdrams und 30 Knights in the Base abreißen. Das ist unglaublich stark. Sie können ihre gute Wirtschaft nutzen, um fast im Follow-up zu spielen. Zum Beispiel defensive Burg bauen, sobald man Castle kommt, direkt Imp klicken, mit den Kipchak, die man daraus baut, Map Control holen, auf dem Weg up to Imp die zweite Burg forward bauen und dann Minute, sagen wir mal, 25 imperial sein mit 15 Kipchaks und Treppproduktion und dann pushen. Also wiederum deswegen gefährlich, weil mit sehr starker Eco ausgestattet und wahnsinnig vielseitig.
Da gibt's dann, ja.
Klar, man kann sie kontern. Ein Türke baut eine Forwardburg und macht es dem Kumanen extrem schwer, überhaupt Castle zu erreichen, ohne zu sterben. Es gibt einen Grund, warum Türke Nummer 1 oder 2 ist und Kumanen nicht. Ja? Aber sagen wir mal, gegen eine Standard-Ziff, gegen zum Beispiel einen, sagen wir mal, gegen einen Litauer oder sagen wir mal, gegen einen Briten oder einen Malay, die müssen sich ja schon kräftig aus dem Fenster lehnen, um überhaupt den Kumanen am Boom zu hindern. Also ein Brite, der eine Forwardburg baut, fühlt sich nicht so gut an. In dem Moment, in dem er drin ist und anfangen kann, Schaden zu machen, kommt der Kumane Kars, setzt sich eine defensive Burg, geht fast imp, gewinnt das Spiel. Schade. Also Kumanen sind gegen einige Sifs ein sehr gutes Matchup, aber natürlich manche Top-Sifs hardcountern sie und deswegen sind sie eben stark, wahrscheinlich so Rang 8, 9, meiner Meinung nach aber nicht ganz oben mit dabei.
Okay. So, jetzt haben wir nach ganzen anderthalb Stunden die Basics geklärt. Wir wissen, was es für Strategien gibt, was man dagegen tut und mit welchen Zivilisationen die sich wie ungefähr verfolgen lassen. Und jetzt würde ich aber gerne mal so aus einer Decision-Making-Perspektive in so ein typisches Spiel reinschauen und dich einfach mal fragen, was so die wichtigsten Entscheidungen sind, die man im Verlauf eines Spiels trifft und wann du dir beginnst, über welche Sachen Gedanken zu machen.
Ein Spiel beginnt ja schon mit der Civ-Auswahl.
Ja.
Und an der Stelle kann man schon mal grob überlegen, welche Power Spikes habe ich, welche Power Spikes hat mein Gegner und was sind Situationen, die wir jeweils komfortabel finden werden. Daran kann man schon mal eine grobe Auswahl an Strategien wählen, die wahrscheinlich sind und dann versuchen zu scouten, welche davon werden denn jetzt gespielt. Wichtig dafür ist natürlich, wo sind denn meine Ressourcen? Habe ich Forward Main Gold und muss mir Sorgen machen, wenn ein Castle Drop kommt, oder ist mein Main Gold hinten und mein Stein hinten und naja, dann verliere ich halt mal 10, 15 Teils meiner Base, stört mich nicht weiter. Die nächste Frage ist, wo sind die Relics? Wenn man drum kämpfen will, wichtig. Und wo sind extra Ressourcen? Man denkt häufig, dass das nicht so entscheidend ist und meistens ist es auch bis Early Mitte Imperial nicht so wichtig. Aber im Late Game kann es extrem wichtig sein, vernünftig gescoutet zu haben, wo diese Ressourcen sind. Sehr wichtig dann auch zu bestimmen, wie groß ist denn die Rush-Distanz. Bei einer großen Rush-Distanz habe ich großartige Chancen, den türkischen Castle Drop einfach mit Scout, Spear und Villagern zu verhindern. Bei einer kleinen wohl eher nicht. Und das spielt dann dahin, dass ich mir überlegen kann, welche Strategie ich dann jetzt wählen möchte. Mhm. Ja, und dann kommt man immer wieder an Abzweigungen. Ich habe mich für einen Castle Opener entschieden, mein Gegner auch. Und dann ist die Frage, wie spielt es denn jetzt aus? Nehmen wir mal ein Beispiel. Türken hatten wir oft, weil sie vielseitig und kompliziert sind. Nehmen wir dagegen noch den, sagen wir, den Burgunder, der jetzt nicht so vielseitig ist, aber trotzdem eine starke Civ. Und sagen, okay, jeder hat einen Opener gespielt. Der Türke sagt, mit Lightcav um die Mitte spielen. Wahrscheinlich mache ich das schlechter als der Burgunder. Ich spiele mal Janissaries. Und mit Janissaries kann ich entweder offensiv oder defensiv spielen. Ja, wahrscheinlich ist der Burgunder ja versucht, auf dem Weg up to Castle schon seine Eco-Upgrades zu machen. Heißt, er kriegt dann viele Lightcavs, aber ein bisschen später. Oder viele Scouts, aber ein bisschen später. Vielleicht baut er auch nicht so früh noch Spears dazu. Das heißt, ich mache Loom, ich traue mich, ich gehe vor und baue ihm eine Burg ins Gesicht. Das könnte eine sinnvolle Entscheidung sein. Der Burgunder kann jetzt entweder sagen, ich nutze meinen Eco-Bonus und riskiere, dass ich eine Burg abbekomme. Oder ich veräpple den guten Gegner. Ich mache die Eco-Upgrades gar nicht. Ich spiele normal, baue einen Haufen Scouts und Spears und verhindere seine Burg. Da kommen dann die Mindgames rein. Aber ich denke, in den meisten Fällen ist es für den Türken relativ sicher, die Forwardburg hier zu bauen. Und das ist für den Burgunder gefährlich und schlecht. Ja?
Ja.
Deswegen würde ich als Burgunder an der Stelle sagen, better safe than sorry, die Forwardburg, die mag ich nicht. Die möchte ich verhindern.
Also keine Eco-Upgrades und sagen lieber früher Scouts in dem Fall.
Ganz genau. Da würde ich sagen, die Eco-Upgrades kann ich in Castle immer noch machen. Die kriege ich da auch immer noch günstiger. Die paar Sekunden Timing auf meine Eco, darauf kann ich verzichten. Lieber keine Burg im Gesicht haben. Ja, und dann kommen wir in Mitte Castle Edge an und sagen wir mal, der Türke hat jetzt die Forward-Burg gebaut. Er hat die Burg gesetzt, er knackt die Wall, der Burgunder denkt sich, oh verdammt, was mache ich denn jetzt? Jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, na, die Map gibt es her, mit einer Burg wäre ich sicher. Dann ist er vielleicht Market und Stall abgegangen, was ich sehr empfehle. Nicht Market Blacksmith, sondern wirklich Market und Stall, sodass er Ressourcen kaufen kann. Geht auf Stein, ist schon sowieso schwer auf Gold, er wollte ja Mönche bauen und kauft sich seine Burg, setzt sich die defensive Burg. So, die Janischare werden jetzt keinen Schaden mehr machen. Der Burgunder hat seinen Eco-Bonus nicht mehr so ausspielen können, weil er ja eine Burg kaufen musste und hat nur ein TC, ist jetzt aber erstmal sicher. Wie geht's von hier weiter? Aus Sicht des Türken kann ich jetzt natürlich sagen, ha, der hat eine Burg. Wenn ich jetzt Fast Imp spiele, dann kriege ich zuerst die Bombard Cannons und meine sind mit mehr Lebenspunkten unterwegs, deswegen auch wahrscheinlich besser. Und ich gewinne den Trap und Bombard Cannon War. Ich habe schon ein paar Janitschare. Ich gewinne das Spiel. Der Burgunder kann also sich auf das Spiel rennen Richtung Imp einlassen und sagen, naja, ich habe ein bisschen bessere IQ, vielleicht kriege ich ein paar mehr Handcannons raus, vielleicht später, aber dann mehr. Und schafft das irgendwie, klingt aber nicht besonders vielversprechend. Er ist ja schon in der schlechten Situation, er hat ja schon den Türken in seine Komfortzone mit der Forwardburg gelassen. Wie könnte er also das Fast Imp aufhalten? Defensive Burg ja, IQ-Upgrades ja, aber nicht Imp gehen mit der IQ, die er jetzt hat, sondern stattdessen ich mäße Chevaliere hinten, verstecke die von meinem Gegner, warte auf das Imp-Timing und sobald mein Gegner Imp ist und anfängt mit Bombard-Cans und Traps mich anzugreifen, rushe ich ihn mit Sheva und Ram, reiße seine Burg ab, clean ihn vor mir weg, adde dann die TCs und kann mit den Chevalieren Map-Control behalten und nachboomen. Und dann heißt der Türke Imp, hat aber keine Armee und nichts Gefährliches und Map-Control verloren. Aber der Burgunder kann seine Base wieder cleanen, kann seine Eco ausspielen und kann Map-Control behalten. Und dann ist das Spiel wieder relativ offen, beziehungsweise Vorteil Burgunder. Mhm. So könnte sich das abspielen.
Ich glaube, das ist was, was vielen und vor allem auch mir sehr schwer fällt, zu akzeptieren, dass man ein Zeitalter hinten dran ist und daraus aber einen Vorteil zu machen. Weil das, glaube ich, auch was sehr Arena-typisches ist, dass diese schnellen Uptimes auch bedeuten, dass man das für eine spezifische Sache nutzt, in dem Fall eben um Bombard-Cannons zu haben und vielleicht noch ein paar Hand-Cannons, aber ansonsten nichts mehr dahinter ist. Während für mich als Arabia-Spieler, wo sich das Ganze ja viel dynamischer hochschaukelt und sind immer große Armeen im Spiel, bedeutet eine spätere Uptime und gerade dieser Punkt, dass ich sage, ich bleibe bewusst jetzt in der Zeit und sammle auch in dieser Zeit noch Armee, um dann einen Push zu machen, meistens, dass man von irgendwelchen Einheiten getötet wird, die technologisch einfach so weit vorne dran sind, dass man da keine Chance mehr hat. Das ist ein sehr großes Umdenken für mich.
Das verrät tatsächlich sehr viel über deinen Arabia-Spielstil. Denn die Balance, die du da gerade in Arena siehst, die auf Arabia anders ist, ist eigentlich andersrum. Eigentlich ist Arabia die Karte, auf der man sehr viel stärker dafür bestraft wird, in die nächste Zeit zu gehen. Vorausgesetzt, man hat einen aggressiven Spielstil, beziehungsweise der Gegner hat es. Also angenommen, wir würden einen 1v1 Arabia Hans vorspielen. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr dabei. Das war damals zu Wubli-Zeiten vor, sagen wir mal, 10 Jahren.
Ich kenne die Legenden.
Ja, genau. Es gab ein einziges Szenario in Wubli. Man hat eine 1v1-Lobby gehostet. Jeder konnte seine Sith picken und jeder hat Hunden gespielt. Du konntest machen, was du wolltest. Du bekamst 1v1 Arabia Hans oder du musstest halt gegen Hunden mit einer anderen Sith spielen. Und in den Zeiten war es so, dass der Spieler, der mit seinen großen Kev-Archer-Numbers, also klar, alle haben Scouts eröffnet, Scouts into Archer, Early Castle hat man noch Crossbow gemacht und die Crossbows weggetradet und dann hat man Kev-Archer-Follow-up gespielt. Und TCs wurden, wenn überhaupt, dann geaddet, wenn man sich's gerade so erlauben konnte. Ein TC-Adden ist Gier und ein TC-Adden ist schwierig, weil dann fällt man in Kev-Archer-Numbers behind und fängt sofort an, weggesnowballt zu werden. Und dieses Ich klicke jetzt Imperial, das ist eine Sache, die kann man sich nur dann erlauben, wenn man eine defensive Burg hat, ein paar Walls hat oder wenn man einen Vorteil schon erspielt hat, der einem ermöglicht, einen Timing-Sieg zu gestalten. Aber ganz häufig führt der Imp-Klick dadurch, dass man weniger Truppen hat, dazu, dass man einfach stirbt. Also Arabia ist eigentlich eine Karte, die viel mehr Potenzial hat, dass man einem Uptiming zugrunde geht.
Ja, das schon, aber ich meinte jetzt eher so den Punkt, wenn man das wohl überlegt gemacht hat. Ich finde, der Unterschied ist einfach, dass auf Arabia im Normalfall beide Seiten Militär auf dem Feld haben und dann dieser technologische Unterschied in diesen Kämpfen, die zwangsläufig stattfinden, einen großen Unterschied macht. Während auf Arena ist eine schnelle Imperialzeit so schnell, dass das mit Militär einfach nicht vereinbar ist und Castle-Age-Einheiten das wenige, wenn man sich darauf vorbereitet, als derjenige, der in Castle-Age bleibt, eben immer noch gut überrennen können. Das meinte ich eher, so ist der Unterschied.
Ja, kann man als Unterschied sehen. Für mich wirkt es nicht so wirklich wie einer, aber Vielleicht sind es einfach zwei Seiten derselben Medaille.
Das
einfach
mag sein.
Frage des Blickwinkels.
Ja.
Wir hatten jetzt ein Beispiel, Burgunder gegen Türken, durchgesprochen. Und ich meine, wir hatten ja im Verlauf des Gesprächs auch das ein oder andere schon gesehen. Okay, wenn folgende Strategie gegen mich gespielt wird, was wäre denn eigentlich die Entscheidung, die ich treffen kann? Eigentlich kann man, wenn man es ganz arg runterbrechen möchte, zwei Arten von Spielern ausmachen. Die einen fragen sich, welches Timing kann ich nutzen auf Arena, um meinen Gegner umzubringen? Und die anderen fragen sich, welches Timing kann mein Gegner nutzen, um mich umzubringen? Mhm. Die beiden gibt es. Und wenn man eine dieser beiden Regeln sich einfach vornimmt und sich das alle 2 Minuten im Spiel fragt, dann hat man meistens schon eine recht gute Regel an der Hand, wie man spielen möchte.
Ja, dann hätte ich so zum Abschluss hin noch so ein paar allgemeinere Fragen, so ein paar Probleme, die ich auf der Map manchmal habe. Und zwar, das eine ist Platz einfach. Also der Platz, den ich hinten in meiner Basis habe, hinter meinen Stonewalls, ist sehr begrenzt. Manchmal, gerade Rekrutierungsgebäude oder sowas, baut man auch mal gerne zur Mitte hin. Vielleicht auch mal noch ein Castle, um die Ressourcen, die ja da noch verteilt sind, abzusichern. Aber hast du so allgemeine Tipps, welche Gebäude man wohin baut und wie man das vielleicht auch gerade in dem begrenzten Stück seiner Basis so ein bisschen managt, dass alles Platz findet, aber irgendwie auch sinnvoll untergebracht ist?
Es gibt ein paar Grundregeln, ja. Die erste Grundregel ist, Platz ist teuer. Das heißt, Gebäude werden aneinander gebaut. Immer. Arabia-Spieler setzen gerne mal random ein Schwunghäuser irgendwie in die Ecke. Das macht der Arena-Spieler nicht. Ein guter Arena-Spieler wird sehr häufig die Häuser in eine Reihe an den Karten dran setzen, sodass sie möglichst platzschonend sind. In Abhängigkeit von der Situation kann er sie aber auch als Wall nach vorne verwenden. Wird man getower-rushed? Klar, dann wallt man auch mit Häusern. Aber alles in allem, Häuser gehören nach hinten und der Platz hinter der Mauer Richtung Kartenmitte ist der Platz, den man für gut eng platzierte Militärgebäude verwendet. Da kommt die Kaserne hin, da kommt der Stall hin. Allerdings immer im Hinterkopf behalten, möchte man denn wissen, dass der Gegner Einsicht hat auf meine Militärgebäude? Seien wir ehrlich, spiele ich Burgunder und mein Gegner spielt, sagen wir mal, Slave oder Teutone, dann wissen wir beide, wir werden um die Reliquien kämpfen. Da kann man den Stall auch an die Mauer setzen und die Kaserne auch, kein Problem. Angenommen, ich spiele Türke, dann ist es vielleicht für mich interessant zu sagen, ich zeige dem einfach nicht, was ich spiele. Ich stelle meine Burg nicht an die Mauer oder ich stelle meinen Stall nicht an die Mauer. Und dann hat er die ganze Zeit Angst. Ah, der kommt nicht Castle droppen. Aber in Wirklichkeit spielt er einfach nur Scouts. Halt von ein bisschen weiter hinten. Und im späteren Spiel ist es dann natürlich wichtig zu sagen, ich habe meine Militärgebäude da, wo ich kämpfe.
Ja. Wie ist das, wenn ich jetzt Map Control bekommen habe am Anfang? Kann ich dann auch sagen, na gut, ich habe mir hiermit Platz geschaffen und ich setze meine Rekrutierungsgebäude von vornherein jetzt eher zur Kartenmitte, dann habe ich daheim mehr Platz für meine Wirtschaft und die ist sicher da?
Kann man in dem Moment machen, indem man sich darauf festlegt, dass man Map Control auch behält. Man kann Map Control ja auch einfach nur halten, um sich Zeit zu verschaffen und Puffer zu verschaffen. In dem Moment, wo man die Militärproduktion in die Mitte der Karte setzt, hat man sich festgelegt, die Map Control, die halte ich oder ich verliere.
Ja. Gut. So, jetzt haben wir hier sehr lange geredet und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ein bisschen motiviert, das Gelernte umzusetzen. Und Arena war bei mir tatsächlich, oder ist eigentlich auch, gerade im 1v1 etwas, wo mein Bann gesetzt war. Da war immer das Kreuz drauf. Und egal, wie der Map-Pool sonst aussah, ich wusste, Arena muss ich bannen, da werde ich komplett untergehen und ich habe gerade auch nicht so Lust, mir das anzueignen. Ich werde immer noch komplett untergehen jetzt, aber es hat sich geändert, dass ich ein bisschen Lust bekommen habe, mir das anzueignen. Und damit meine letzte Frage an dich, wie fange ich jetzt damit an? Wenn ich nach dieser Aufnahme gleich in ein Ranked-Match hüpfen werde und es wird geschehen, dass ich Arena bekomme, was würdest du mir empfehlen? Welche Zivilisation spiele ich und was tue ich dann?
Du suchst dir eine von den Top 10 Zivilisationen aus. Diese Zivilisation spielst du jetzt erstmal, sagen wir mal, 5 bis 10 Spiele.
Also auch random ausmachen dann, dass ich wirklich die bekomme.
Genau.
Oder, okay.
Genau, die wirklich picken, 5 bis 10 Mal spielen und dann kannst du dir überlegen, bist du ein aggressiver oder ein defensiver Spieler? Ich sage jetzt mal aus dem, was du erzählt hast, du bist ein defensiver Spieler. Dann heißt das für dich, am Anfang überlegen, wo sind die Power Spikes von meinem Gegner? Was will der machen? Und dann weißt du ja selbst, was kann meine Zivilisation gut? Komme ich damit durch, was meine Zivilisation macht? Oder kann mich mein Gegner dafür bestrafen? Und dann immer die Frage stellen, verliere ich, wenn ich das spiele, was ich spielen will? Und dann daran anpassen. Und was ganz wichtig ist, kleiner gemeiner Trick für Arabia-Spieler auf Arena, pausieren. Es ist Minute 14, du drückst die Pause, sagst, Entschuldigung, ich brauche eine Minute, denk darüber nach, was du machen willst, ganz in Ruhe. Dann sagst du, alles gut, können wir weiterspielen? Schön, weiter. Mitte Castle nochmal. Du sagst, okay, ich weiß nicht, was ich machen will, Pause, sagen, Entschuldigung, ich brauche ein bisschen, ich denke jetzt erstmal nach. Nachdenken, nett fragen, weiter. 2, 3 strategische Pausen zum Nachdenken machen einen Arabia-Spieler auf Arena viel, viel besser.
Okay, da werde ich den Leuten ein bisschen Lebenszeit kosten. Danke für den Hinweis.
Gerne.
So, und damit bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hierüber zu reden. Und man sieht es einfach an der Länge von dem Podcast. Es gab unglaublich viel zu hören und die Map hat halt einfach eine sehr große strategische Tiefe. Das ist mir jetzt einmal mehr klar geworden und ich habe jetzt wirklich ein bisschen Lust bekommen, mich da reinzuarbeiten und mir auch einfach Kapazitäten für neue Bands zu verschaffen. Im Ranked kann man ja auch nie genug haben bei dem Kram, der da manchmal reingevotet wird. Ja, wirklich vielen Dank dir. Das hat mich sehr weitergebracht. Ich hoffe, unserer Hörerschaft geht's genauso und vielleicht hört man sich dann ja wieder für die Follow-up-Episode zu den Team Games.
Wunderbar, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Tschüss.